Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, hallöchen, da sind wir.
Einen schönen Sonntag wünsche ich dir.
Lass mich doch erstmal sagen, dass wir hier wieder sind, dass wir immer wieder aktiv sind.
Ach, weiß, das hört man doch.
Das hört, ja, sollte man. Ich hoffe, dass man das hört. Das wäre sonst sehr kontraproduktiv. Ja, welche Überraschung, dass wir mal wieder da sind, ne?
Ja, das auch.
Folge 734. Wie die Zeit vergeht.
Ja.
Ja, ich meine, wir haben bald die Mitte des Jahres erreicht. Überleg dir das mal.
Ja, ich sag's ja regelmäßig, ja. Ich mache ja im Januar immer Witze hier, bald ist Weihnachten, ja. Das finden die Leute gar nicht lustig. Ja, guck mal auf die, ja, ich wollte eben sagen, guck auf die Uhr. Nee, guck auf den Kalender. Ja. Der Mai ist fast gelaufen, ja.
So ist es.
Die erste Jahreshälfte ist fast rum, ja, und dann der Rest geht jetzt noch schneller als bisher.
Ja, ja.
Vorbei. Also das ist wirklich nicht mehr lange hin und dann ist Weihnachten, ja.
So ist es. Eben gerade haben wir noch Rasen gemäht und dann fegen wir schon bald wieder Schnee. Das geht ratzfatz.
Ja, eben gerade hatten wir noch sintflutartige Regenfälle und jetzt hast du schon wieder Sonne satt und 30 Grad. Also es ist jetzt schon, also klar, was willst du da meckern? Ja, es ist schönes Wetter, nutzt es doch. Nur, gestern auch, wenn die Sonne vom Himmel brennt, ja, und ja, das macht ja auch keinen Spaß. Also dann noch was arbeiten zu müssen, meine ich. Also Garten, ja, oder ich, so, ja, das macht ja auch keinen Spaß.
Habe ich dann gestern Nachmittag trotzdem in den Garten begeben und habe Gartenarbeit vollzogen. Hilft ja nichts.
Nee, es hilft nichts, aber dann mache ich ja morgens mal so ein paar Stunden und das war's dann.
Gut, da hatte ich andere Ideen gestern. Außerdem musste ich ganz dringend ein Gadget testen, wo wir dann in der nächsten Woche drüber sprechen werden, ein Garten-Gadget. Und das musste ich gestern natürlich ausgiebig testen. Und das
den Misuse hast du getestet.
Also, und das hat ja auch Spaß gemacht. Also da habe ich das Nützliche mit dem Praktischen verbunden oder mit dem Angenehmen verbunden. Praktisch war es dann letztendlich auch nach dem Ergebnis, was das Gerät angestellt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Allerdings muss man da sehr aufpassen. Es ist nicht unbedingt nachbarschaftskompatibel. Da kann man auch sehr viel Aufsehen mit erregen. Und letztendlich kann man dann auch Dinge von sich wegschieben, in Anführungsstrichen, die vielleicht der Nachbar dann irgendwann auf dem Grundstück hat. Da muss man aufpassen.
Ja, besser der Nachbar als bei einem selbst.
Ja, aber gut, in der nächsten Woche reden wir dann da etwas ausführlicher drüber. Kleiner Teaser muss ja sein.
Ja, ja. Ich habe jetzt auch Post vom Ordnungsamt bekommen.
Ach so, okay.
Ja, wegen meiner Gartenarbeit, weil ich hier Grünpflanzen habe, die in den öffentlichen Raum reinwachsen. Und die jetzt eine Größe erreicht haben, die gegen irgendwelche Vorschriften verstoßen, muss ich jetzt zurückschneiden. Und habe eine Frist gesetzt gekriegt.
Eieiei, da muss es ja massiv sein.
Wenn es bis dahin nicht erledigt ist, wird halt jemand beauftragt und mir dann die Rechnung gestellt. Und ich so, Freunde, ganz ruhig, die Saison hat gerade erst angefangen. Das wird alles noch gemacht, es braucht halt nur Zeit, weil ich bin ja berufstätig, ne?
Das stört aber die Gemeinde nicht.
Ja, da sagst du was, ja.
Ja, das ist so. Ich habe ja auch ein ganz spezielles Verhältnis zu unserer Gemeinde. Da halte ich mich auch immer sehr diskret und sehr zurück. Ganz komisches Völkchen.
Also mein Verhältnis ist eigentlich sehr gut, ja, ich wüsste auch nicht, ob das jetzt wirklich vom Ordnungsamt aus war oder ob da jemand drauf hingewiesen hat. Ist mir in letzter Konsequenz eigentlich auch wurscht, weil es muss ja gemacht werden. Also von daher, mir ist es auch bewusst. Ich schiebe das ja jetzt schon ein paar Wochen vor mir her, ja, weil ich dann doch lieber hier im Garten was mache, direkt am Haus, als jetzt da an der Grundstücksgrenze, die halt raus zur Straße geht. Aber es muss ja gemacht werden. Also irgendwann muss ich es mal angehen. Jetzt habe ich eine Deadline. Vielen Dank dafür. Ne? Jetzt weiß ich ja, bis wann es gemacht sein muss. Und kriegen wir alles irgendwie hin.
Ja, ja. Was will man machen?
Ja, arbeiten. Ne? Also Gartenarbeit in dem Fall.
Generell. Arbeiten ist immer gut.
Naja.
Ja, solange es dann sinnstiftend ist und man nicht einfach für nichts arbeitet, ist es ja okay. Blöd ist denn, wenn man arbeitet und es kommt nichts bei rum, ne? So,
das gibt's dann auch manchmal, ja. Aber ja, ja. Ist, aber auch da, was willst du machen? So, aber jetzt genug über den Garten.
Übrigens ein ganz kleiner Nachtrag zum Polo ID.
Au. Oh, das ist übrigens nicht nur, oder nicht nur wir haben drüber gesprochen, ne?
Wir haben ganz, ganz viele drüber gesprochen. Ja. Und viele haben sich auch, oder viele haben auch die gleiche Meinung vertreten, dass doch 200 wenigstens stehen sollte, ne? Das habe ich auch gesagt. Das wäre so der.
Das Feedback war relativ eindeutig, ja. Hm.
Wie sagt man so schön, das Bare Minimum in der neudeutschen Sprache, hätte ich bald gesagt. Nee, aber um das jetzt nochmal so ein bisschen ins richtige Licht zu rücken. Ich habe dann mal geschaut, was der Renault R5 in der Alpine Edition fahren kann, spitzentechnisch gesehen. Ist ja so vergleichbar, sage ich jetzt mal. Alpine kann man so der GTI-Version gegenüberstellen, ist ähnlich. Das Ding ist auch nicht viel was schneller. Ne? Also ist auch weit unter 200 unterwegs in der Endgeschwindigkeit und ist doch sehr ähnlich unterwegs.
Ja, wobei bei Renault habe ich eigentlich jetzt mehr den Eindruck gewonnen, dass Alpine zwar auf dem Papier das sportlichere sein soll, aber im Prinzip ja doch eine Ausstattungsvariante beschreibt.
Ja, das ist ja jetzt beim GTI mehr oder weniger auch so. Ne? Man hat halt die optischen Merkmale und leistungstechnisch ist man halt fast auf dem gleichen Level unterwegs wie der normale ID Polo. Ja. Aber das wollte ich jetzt nur mal so ganz kurz so ein bisschen gegenüberstellen. Es gibt einige Fahrzeuge, die ähnlich unterwegs sind, die auch nicht viel mehr an Spitzengeschwindigkeit bieten. Ja, das nur mal so, vielleicht noch mal so als wohlwollend zum Schluss der ID Polo Geschichte.
Ja, wobei der aktuelle Clio gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja,
der hat sich, er hat sich designtechnisch gut angelassen. Das stimmt, Was man ja nicht von jedem Fahrzeug behaupten kann, wenn man sich den neuen Mercedes AMG GTR anschaut. Hast du den gesehen?
Klar. Ich habe nicht nur gesehen, ich habe ihn auch gehört, ja.
Es ist, also sorry, ich weiß nicht, ich meine, wenn man sich den direkten Vorgänger anschaut, der ist hübsch, der hat ein gefälliges Design, sieht gut aus. Und wenn man sich den jetzt anschaut, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich meine, der Chefdesigner Gordon Wagner ist ja leider nicht bei Mercedes und vielleicht sind das schon die ersten Auswüchse. Ich weiß nicht, ob er da noch mit zu beigetragen hat, zu dem Design. Fahrzeugdesigns entstehen ja nicht von heute auf morgen. Das hat ja immer eine langfristige Historie logischerweise oder eine langfristige Entwicklungszeit. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gordon Wagner dafür noch zuständig gewesen ist. Ich hoffe nicht, weil das wäre eines der letzten Abschiedsgeschenke, die nicht so schön gewesen sind, die er Mercedes da noch hinterlassen hat. Also der ist ja von vorne wie von hinten, sagen wir mal, nicht schön.
Von vorne wie von hinten.
Genau. Ja. Ja. Also Leistungsdaten hin, Leistungsdaten her.
Ja, das ist nicht alles. Ja.
Das ist nicht alles. Aber also von der Seitenansicht, vom Profil her, okay, das geht noch so. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber auch da sind wir beide nicht die Einzigen.
Ja, genau. Hm? Das hat auch seine Kreise gezogen, ja.
Ja.
Ja, bei, wollen wir jetzt das Fass aufmachen? Bei AMG sehe ich die letzten Jahre sowieso ein paar Entscheidungen, die sehr, sehr unglücklich gelaufen sind. Um es mal so auszudrücken, noch relativ diplomatisch, ja. Ich habe mittlerweile ein Alter erreicht, wo man auch von der Jugend sprechen kann. Also in meiner Jugend war AMG noch was anderes, als was du da heute.
Ja, klar.
Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich da irgendwelchen 108 Ventilern oder Zylindern hinterher weine, sondern generell, ja, das ist, naja, aber was willst du machen? Ich hoffe, ja, die letzten Jahre waren ja auch absatztechnisch jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei für Mercedes und gerade auch AMG. Da hatte man eigentlich so mehr die Hoffnung, dass sie da vielleicht jetzt mal das eine oder andere draus gelernt haben und dann, naja, aber wie immer, Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters, also von daher.
Ja, das ist so. Ne? Es ist immer eine Geschmacksfrage, sagte der Affe und biss in die Seife. Aber das Fahrzeug, sorry, das ist, vielleicht muss man sich erst dran gewöhnen und man wird dann konditioniert auf das
so
Design.
So mit einem Abstand von 20 Jahren oder so vielleicht.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Und ich meine, Mercedes ist ja dazu in der Lage, dementsprechend schöne Designs zu produzieren. Ne? Das können sie ja. Aber.
Sie könnten das, ja, aber.
Ja.
Wie gesagt, der aktuelle, also dieses AMG, nee, sorry. Das ist ja klar, Viertürer-Coupé, was willst du alles machen, aber.
Ja, also.
Gerade von hinten, also von vorne finde ich ja auch nicht so gelungen, aber gerade von hinten, sorry.
Also ich würde sagen, von hinten sieht er bald noch besser aus als von vorne. Also ja, von vorne ist er ja ganz, ganz misslungen. Meine Güte. Aber okay. Egal. Oder auch nicht egal. Die Frage stellt sich für mich sowieso nicht, weil das ein Auto ist, was nicht in meinem Preisbereich unterwegs ist. Von daher habe ich da ein Problem weniger.
Selbst wenn käme es eigentlich nicht in die engere Wahl.
Ja. Aber es ist doch schön, dass man halt diese Option gar nicht hat, weil man muss halt gar nicht drüber nachdenken. Über gewisse Fahrzeuge muss ich mir gar keine Gedanken machen. Ne? Das ist halt so. Ja. Dann muss man halt mit dem vorlieb nehmen, was man sich leisten kann.
Man sagt ja nicht umsonst, man darf ja noch träumen.
Ja, ich träume ja auch immer noch von einer G-Klasse. Träumen wird man ja wohl noch dürfen. Ne? Oder von einem 911er träume ich ja auch noch.
Ja, warte mal da auf die nächsten Generationen, ne?
Ja, obwohl da hat Porsche ja eigentlich noch, ist da noch relativ stabil in dem Bereich. Das geht eigentlich noch. Noch.
Wollen wir es hoffen, ja.
Naja, und wenn hat man ja auch die Möglichkeit, Vintage Cars zu kaufen. Das ist ja das Schöne.
Ja, da gibt's, denke ich mal, auch schönere Alternativen, die halt schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, ja.
Ja.
Aber egal.
Aber ein positives Beispiel, wo wir jetzt gerade bei Retro-Design sind, was jetzt eigentlich auch einer meiner Traumfahrzeuge ist im Moment, die zwar auch nicht erreichbar sind, aber so Träume wird man ja wohl noch haben dürfen. Ich weiß nicht, ob du den HWA Evo gesehen hast, ob dir das was sagt. HWA ist ja das eigentliche Konstruktionsbüro von AMG und die sind eigentlich, was heißt eigentlich, mit Fahrzeugen für die Endverbraucher nie in Erscheinung getreten. Die haben eine DTM-Historie und sind im Rennsport unterwegs gewesen.
Du meinst jetzt aber nicht diesen
190er Evo-Verschnitt. Doch.
Ja, okay, doch. Ja. 190. Nee, alle 190er damals wirklich ein Top-Fahrzeug gewesen, ja.
Ja.
Meine Frau ist ja auch jahrelang eingefahren. War wirklich damals ein super schönes Auto.
Ja, und da, der Evo war ja quasi der feuchte Traum von einigen 190er Fahrern. Das war die Sportversion hinten mit dieser großen Frittentheke drauf.
Das war mir schon wieder zu viel.
Aber. Ja, aber der war halt auch in der DTM dieser Evo damals sehr, sehr beliebt und hat auch sehr viele Erfolge eingefahren. Und da hat sich jetzt HWA gesagt, naja, wir interpretieren jetzt das Design quasi neu oder sie haben quasi auch die Grundform der Karosserie genommen, haben das ein bisschen modifiziert, haben moderne Technik reingepackt und haben halt diesen HWA Evo sowohl als Rennfahrzeug als auch als straßenzugelassene Maschine rausgebracht. Das ist ja nur eine Maschine im wahrsten Sinne des Wortes und der gefällt mir sehr, sehr gut. Den würde ich auch sofort nehmen, wenn ich es mir leisten könnte. Aber okay. Und der erfreut sich ja im Moment auch sehr großer Beliebtheit oder sehr positiven Anklang hat das Fahrzeug erfahren aktuell.
Ja, aber ich denke nicht aufgrund des Preises.
Ja, nee, aber aufgrund des Designs. Also es gefällt mir sehr, sehr gut.
Also wie gesagt, damals ja. Also heute würde ich mir sowas auch nicht mehr hinstellen, aber
ist eine Geschmacksfrage.
Schon gar nicht für das Geld. Da würde ich dann auch wieder lieber zu was anderem greifen.
Ja, da ist aber, ja jeder verschieden unterwegs, ne?
Naja, das kann jeder machen, wie er will, vor allem, wenn er das Geld dafür hat.
Ja, siehst du, das stellt sich das für Ding, mich nicht, habe ich nicht das Geld, aber ja, trotzdem.
Genau.
Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Gut, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ja, tolle Überleitung, das hatte sich damals auch Steve Jobs gesagt. Der hat nämlich am 19. Mai 2001 den ersten Apple Store eröffnet. Den ersten Apple Retail Store in den USA. Und da gab es ja dieses legendäre Video, wo er das Konzept vorgestellt hat. Ich glaube, das war 6 Monate vor der Eröffnung. Da kam dieses Video raus, so viel wie ich weiß, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und wenn man sich daran zurückerinnert, war das ja eigentlich so gegen den damaligen Zeitgeist, ne? Also diese Beratungskultur, die Apple da ja ausgelöst hat, die Genius Bar etc., auch wie der Store aufgebaut war und die Philosophie, die hinter diesen Stores oder den ersten beiden Stores gestanden hat, das war ja eine ganz andere, im Gegensatz zu den Palettenschiebern, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, Mediamarkt waren die, doch Mediamarkt war schon aktiv, natürlich waren die schon aktiv, aber also im Gegentrend zu dem damaligen Zeitgeist Mediamarkt und Co., damals gab es bei uns in Deutschland auch noch Pro-Markt. Ich weiß nicht, kannst du dich nicht an Pro-Markt erinnern?
Ja, klar.
Diese Märkte, und das war ja eigentlich ein System bei uns in Deutschland oder was es ja eigentlich immer noch ist, mit einer sehr durchschnittlichen Beratungskultur. Da gibt es natürlich immer wieder positive Ausnahmen, dass da Verkäufer drinstecken, die Ahnung haben. Aber im Durchschnitt kann man sich schon über die Beratungsqualität verwundern oder wundern im Allgemeinen, sage ich jetzt mal so. Und das wollte Apple damals 2001 ja ganz anders aufbauen. Und sie haben es ja auch ganz anders aufgebaut. Und sie hatten da ja mit Erfolg mit der ganzen Geschichte. Im Gegensatz zu dem vorläufigen Verkaufskonzept, da hatte Apple ja gerade in den Staaten dieses Shop-in-Shop-System. Das heißt, dass sie innerhalb von Märkten aufgetreten sind, also von Verkaufsmärkten, wo sie dann ihre Produkte angeboten haben. Das war halt nicht so erfolgreich. Oder sie sind halt über den klassischen Fachhandel gegangen. Und bis sie das dann selbst in die Hand genommen haben. Interessant ist, dass der Umsatz der ersten beiden Stores am Startwochenende bei 599.000 US-Dollar lag. Und ja, das ist schon ordentlich, ne?
Auf jeden Fall.
Und heute aktuell gibt es weltweit 500 Stores.
Mhm.
Und es gibt immer noch Länder, die gar keine Stores haben. Gibt es auch.
Hm? Ja.
Mag es kaum glauben. Liechtenstein hat zum Beispiel auch kein Store. Ja, ist auch sehr klein, aber nur mal, was mir so spontan eingefallen ist.
Hm, ja. Nee, also das Store-Konzept ist, glaube ich, für Apple sehr gut aufgegangen, auch heute noch mit den ganzen Änderungen, die über die Jahre stattgefunden haben. Alleine auch da, wo sie präsent sind, der Pull-In-Faktor einfach, den Apple hat. Jede Stadt jedes Einkaufszentrum, ja, wo ein Apple Store ist, freut sich eigentlich, wenn der aufmacht, ja, und wenn der läuft. Wenn man mal guckt, was die auch an Umsätzen machen im Vergleich zum restlichen Einzelhandel, das ist ja auch so eine Sache, ja. So ein Apple Store im Schnitt, also weltweit, ja, macht ungefähr $60,000 Umsatz pro Quadratmeter.
Mhm.
Davon können andere ja nur träumen, ja. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich gesehen hatte, im Schnitt im deutschen Einzelhandel ist irgendwas zwischen $4,000 and $6,000, um mal bei den Dollarsummen zu bleiben. Also was ist das ungefähr das Zwölffache, was Apple da mehr macht?
Mhm.
Wenn du mal guckst, dass selbst Tiffany nur ungefähr die Hälfte von dem Umsatz macht, ja. Also das letzte Mal, wo ich die Zahlen gesehen hatte, das ist unglaublich, was Apple da an Umsatz einfach generiert in den Stores, ja.
Und was mich auch immer wieder wundert, die Preise sind ja nun durchaus bei den Third-Party-Anbietern wie Cyberport etc. teilweise wesentlich günstiger. Und trotzdem verkauft Apple zu den Listenpreisen, die sie rausgeben, ihre Produkte und schieben diesen Umsatz.
Ja, ja.
Das ist
du hast ja im Prinzip null Rabatt im Store.
Ja, genau.
Früher, wobei, wie das in den letzten Jahren ist, keine Ahnung. Also früher hattest du vielleicht mal Glück. Je nachdem, was für einen Umsatz du gemacht hast, hast du vielleicht noch mal irgendwie so eine iPhone-Hülle geschenkt bekommen hast, ja. Aber das ist ja eigentlich auch eher die Ausnahme als die Regel, ja. Und von daher, also, die machen da wirklich ordentlich Umsatz, ja.
Ja, was ich teilweise nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich kann es halt nachvollziehen, wenn man ganz zum Anfang das Produkt sofort haben möchte, wo es teilweise die anderen Anbieter nicht sofort am Start haben, obwohl sich das heutzutage auch schon verändert hat. Mittlerweile haben auch die großen anderen Anbieter zum Start der Produkte sie teilweise schon verfügbar am Lager. Früher war das ein bisschen anders, doch mittlerweile hat sich das verändert. Aber wie gesagt, ich kann aufgrund der preislichen Situation nicht ganz nachvollziehen, warum man direkt im Apple Store kaufen muss oder will. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil auch wenn man die Geräte jetzt bei Cyberport gekauft hat, kann man trotzdem direkt zu Apple gehen und die Garantieleistungen in Anspruch nehmen. Ne? Geht ja trotzdem. Man muss jetzt ja nicht zu Cyberport gehen, man kann es trotzdem direkt über Apple machen. Also man hat ja trotzdem alle Vorteile. Aber gut, wie auch immer, es läuft, das Geschäft.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Und egal in welcher Stadt ich bin, wenn es da irgendwo einen Apple Store gibt, auch wenn ich nichts kaufen will, ich gehe trotzdem mal rein und schaue mir das Ganze an. Das ist ja auch so ein Effekt, den viele eventuell genauso handhaben. Einfach sich da mal durch den Store bewegen, sich umschauen und entweder was kaufen oder was nicht kaufen. Was ja viele Marken so nicht haben. Ich glaube jetzt nicht, dass man auf die Idee kommt, wenn man jetzt irgendwo in der Stadt ist und sagt, ach, jetzt gehe ich mal in den H&M rein und schaue mir das mal an. Ich glaube, dass der Effekt
ja, jetzt nicht so... Das mag es bei manchen schon geben. Ich schätze eher weniger. Normalerweise weiß ich, was ich einkaufen will und gehe dann gezielt dahin. Aber das ist ja auch, denke ich mal, eher so eine Männersache.
Ja, okay.
Ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner da irgendwie um den Schlips getreten. Aber meiner Erfahrung nach, zumindest mal von dem, was ich halt so kenne, ja, wie gesagt, ist es eigentlich mehr so ein gezieltes Shoppen. Ja, ich weiß, ich brauche Schuhe, dann gehe Schuhe kaufen und lande da nicht in irgendwie anderen Läden noch. Ja, auch da, ja, wenn dann Apple Store ist, durch den laufe ich dann doch nochmal durch, ja.
Ja, klar.
Auch wenn ich mir nichts kaufe.
Ja. Nee, ja, sag
ich. Aber ansonsten, was soll ich denn bitte nach Jeans noch gucken, wenn ich Schuhe brauche? Ja, also das macht für mich jetzt nicht so viel Sinn, ja.
Ja, ja, ich bin.
Aber man kann durch den Apple Store und kann sich da die Sachen mal angucken.
Und ich gebe auch zu, wenn ich in irgendeinem Apple Store bin, dann kaufe ich da irgendein ganz kleines, günstiges Produkt, nur um all diesen digitalen Bon zu haben, um den in meiner Liste zu haben. Ich hab da was gekauft nicht. Und das ist dann auch so ein Spleen, sage ich jetzt mal.
Der Einzige, wo mir das passieren kann, ist, wenn da noch wenn ich weiß, hier, da ist noch ein Comic-Store oder so. Weil ich kann eigentlich nicht aus dem Comic-Store rausgehen, ohne dass ich mir wirklich was mitgenommen habe. Mhm. Weil da findest du, also da, das sind ja auch keine Summen, ja, wie im Apple-Store.
Kommt drauf an.
Man da in der Regel redet, ja. Aber da gehe ich eigentlich immer mit was raus.
Mhm.
Ob es geplant ist oder nicht, aber da, irgendwas habe ich da immer in der Hand.
Nee, ich mache das nicht wegen dem Produkt, sondern ich mache es halt, um den Einkaufsbon zu haben, um einen Beleg zu haben, ich bin dort gewesen sozusagen. Also, das ist der einzige Grund, den ich da habe. Das kann in Deutschland recht günstig sein, weil es gibt nur 16 Stores deutschlandweit. Ja. Kauft man sich 16 Mal Earpods oder was weiß ich, keine Ahnung. Ist ja auch so ein Verbrauchsartikel.
Ja, genau, kann man ja nicht genug haben.
Ja, ja. So ist es. Und der Trend geht ja nun wirklich zum kabelgebundenen Kopfhörer, ne? Das sieht man ja immer wieder. Im Moment ist das so ein Trend.
Der Trend geht zum kabelgebundenen Kopfhörer.
Ja, ja. Die Promis machen es vor. Die tragen jetzt wieder.
Tragen die wieder Kabel?
Kabelgebundene Kopfhörer. Und ich muss sagen, ich mache das jetzt auch vermehrt. Ich habe das vorher schon sehr oft gemacht und jetzt noch mehr als sonst, sage ich jetzt mal. Und die Klangqualität von den Earpods. Oder Earbuds, nee, wie heißen sie jetzt? Earpods, die ist ja nun sehr, sehr gut. Ne? Muss man neidlos anerkennen. Gut, aber das haben wir ja schon so oft gesagt, mein Gott. Aber das nächste kleine Jubiläum haben wir auch, nämlich 25 Jahre Mac Tracker App. Und das ist für mich eines der nützlichsten Apps überhaupt, also für mich persönlich, weil es ist ja nun das Nachschlagewerk aller Apple Komponenten, Computer, Produkte an sich, sehr detailliert. Und das Ding läuft nativ ohne irgendwelche Cloud-Anbindungen. Die komplette Datenbank liegt dann halt, wenn du die App installiert hast, auf dem Mac oder respektive es gibt auch eine iPad und iOS-App und man braucht da gar keine Online-Verbindung zu. Man hat also das komplette Wissen auf dem jeweiligen Gerät und sehr detailliert und sehr umfangreich. Für mich eines der wichtigsten Apps überhaupt. Ist wahrscheinlich jetzt nicht repräsentativ, weil wir so ein bisschen in der Bubble sind, aber ein wichtiges Tool für mich. Ja. 25 Jahre, meine Güte. Wie die Zeit vergeht. So ist es. Tja, das nächste Thema, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt hier reingenommen habe, aber irgendwie lief das an mir vorbei und ich konnte nicht drumherum und wir sollten es vielleicht doch mal ansprechen. Es gibt eine Zufriedenheitsstudie, eine ACSI-Auswertung, die in den USA stattfindet. Ich glaube, jährlich findet die statt. ACSI steht für American Customer Satisfaction Index. Und das ist, wie der Name schon sagt, eine Umfrage, nicht eine Studie, sondern eine Umfrage, repräsentativ in dem Fall. Und da geht es um die Kundenzufriedenheit. Und da sieht es so aus, dass Samsung die Apple iPhones überholt hat. Nichts signifikant. Es geht da um einen Punkt. Die Samsung-Geräte liegen bei 81 Zufriedenheitspunkten und die generell die Apple-Smartphones liegen bei 80 Punkte. Aber trotzdem ist es sehr bemerkenswert, weil wenn man sich das sonst anschaut, wie hoch die Kundenzufriedenheit immer bei den Apple-Produkten gewesen ist und, und wie weit voraus die immer gewesen sind, ist das ja schon bemerkenswert, dass sie jetzt Apple überholt haben. Zwar nur um einen Punkt, aber trotzdem. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und man sieht, wie nah mittlerweile die Samsung-Geräte sind oder wie zufrieden auch die Samsung-Kunden sind. Und ich sage es ja immer wieder, ich glaube, dass so diese Galaxy-Nutzer wirklich ein sehr loyaler und wichtiger Kunden, wichtige Kunden-Community sind. Ich sehe es auch so im Freundeskreis, Verwandtschaftskreis, dass die Galaxy-Nutzer immer wieder auch, jedenfalls was ich so mitbekomme, immer auch wieder ein Galaxy kaufen. Ne? Das ist da sehr, sehr verbreitet, das Ganze. In der Android-Welt habe ich das Gefühl. Ja. Ja, interessant. Allerdings gibt es auch einen ganz wichtigen Aspekt, den man nicht außer Betracht lassen kann. ACSI oder ACSI verweist darauf, dass Besitzer von faltbaren Smartphones deutlich mehr Beschwerden haben oder häufiger Beschwerden äußern als Nutzer von klassischen Modellen. Das ist auch ganz interessant. Warum wohl? Ja, aber da hat man es nochmal schwarz auf weiß, dass die Kunden wohl etwas mehr Sorgen mit ihren oder Probleme mit ihren Geräten haben. Nein. Wundert mich jetzt nicht so.
Nee, wundert nicht wirklich, ja. Gerade wenn man so auch die Anfänge zurückdenkt.
Ja.
Auch jetzt ab und zu noch kriegst du ja schon mal einen Post oder so auf Social Media mit, ja, wo dann ein Display irgendwo einen Defekt hat oder so. Also von daher, klar, das schlägt natürlich dann direkt auch auf die Zufriedenheit durch. Wobei, wenn ich mich recht entsinne, die, glaube ich, nie so weit auseinander gelegen haben in den letzten Jahren, oder? Hast du die Zahlen für die letzten Jahre vielleicht?
Nee, habe ich jetzt nicht rausgeschrieben.
Ja,
ich habe nur den Aspekt halt rausgeschrieben.
Wenn ich mich richtig dran erinnere, lagen die eigentlich schon immer sehr dicht zusammen, so 82, 81, 80. Also die Abstände waren nie so besonders groß. Mhm. Aber in der Mehrheit, glaube ich, die letzten Jahre immer so, wo Apple so ein, zwei Punkte halt vorne gelegen hat, dass es dann mal umschlägt.
Also, oh
Gott, Samsung ist ja auch nur besser geworden, meiner Meinung nach, die letzten Jahre.
In den letzten Jahren war es immer so, dass Apple immer auf Platz 1 gewesen ist und sich Samsung Stück für Stück angenähert hat. Also, je weiter wir, glaube ich, zurückblicken, je weiter war Samsung entfernt und in den letzten Jahren hat sich das immer mehr angeglichen. Diesbezüglich, ja. Ist ja auch in Ordnung, ne? Oder auch nicht in Ordnung, wie man das auch nennen mag.
Nee, es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass auch ein Premium-Hersteller halt so dicht auflegt, beziehungsweise da halt dieser, ja, in Anführungszeichen Kampf halt so dicht ausgefochten wird, was die Kundenzufriedenheit betrifft. Es ist ja auch ein großer Player, also das ist ja mit, denke ich mal, global gesehen, ja, oder das Gegenstück zum iPhone. Ja, ist einfach die Galaxy-Serie von Samsung. Und von daher, wie gesagt, nicht wirklich eine große Überraschung. Gerade, ja, ich kenne ja auch Leute, die ein Galaxy nutzen, ja, die da wirklich sehr zufrieden mit sind und auch der Marke anscheinend treu bleiben.
Ja, ja.
Also die wollen sich da auch nichts anderes mehr kaufen. Ja. Von daher, ja, wie gesagt, ist das schon durchaus nachvollziehbar. Und wie gesagt, mein Gott, ob da jetzt 80 oder 81 steht, wie groß ist denn da bitte der
Unterschied? Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, interessant ist es halt, dass der Abstand jetzt...
Ja, ich hoffe, dass sowas halt auch bei den Herstellern, also bei beiden, bei Samsung und Apple und auch bei anderen halt auch an der richtigen Stelle ankommt, weil das ist ja Raum für Improvement, ja, wie es so schön heißt.
Mhm.
Da kann man noch ein bisschen was an der Stellschraube drehen, ja, und sollte sich da nicht irgendwie ausruhen, weil wenn da gar nichts passiert, ja, ist auf einmal, ja, sind es nicht ein Punkt, sondern auf einmal 2, 3, 4, 5 Punkte Unterschied, ja, und dann wirst du vielleicht sogar noch von einem Google Pixel oder von einem Moto überholt, ja.
Ja, das, was heißt sogar, also Google Pixel halte ich noch für ein sehr gutes Gerät, also ich persönlich jetzt, ne, ich würde mir eher ein Pixel kaufen als ein Galaxy, wenn
ja,
ich jetzt, ne.
Ja, das ist halt dann wieder, ja, so Personal Preference, ja.
Ja.
Nee, aber wenn ich mich richtig entsinne, waren die nicht so weit weg von Samsung in der Vergangenheit, also die Pixel-Serie von Google. Deswegen, also man darf sich da auch nicht zu sehr ausruhen oder freuen über so ein Ergebnis, weil auf einmal, ja, und bei Google darf man ja auch nie vergessen, die machen Android.
Ja.
Also von daher, dass Samsung dann, wie gesagt, einmal mit ihrer Hardware diese bauen und auch mit den Softwareverbesserungen oder mit ihren eigenen Softwarelösungen dann doch noch so vor dem Pixel stehen, gut, ja, aber man darf auch nie vergessen, Google schraubt am OS, ja.
Das ist auch der Hauptgrund, warum, oder eines der Hauptgründe, warum ich mir, wenn ich müsste oder wenn ein Pixel kaufen würde oder wenn ich jetzt irgendwie in den Android-Bereich einsteigen wollte, aus irgendwelchen Gründen, dann wäre Pixel an erster Stelle für mich.
Mhm.
Weil es auch noch ein paar andere Freiheiten mehr zulässt, als wenn ich mir jetzt eine andere Marke kaufen würde. Jetzt ist mir nämlich der Name entfallen von diesem alternativen OS, was man nur auf Pixel-Geräten installieren kann. Scheiße. Aber das wäre zum Beispiel auch ein Hauptgrund, weil das dieses alternative, relativ cleane Betriebssystem zulässt. Aber ich habe es jetzt vergessen, wie es heißt. Ganz toll. Schade eigentlich. Okay, vielleicht fällt mir das im Laufe der Sendung noch ein. Schauen wir mal. Ja, aber schön, dass die Konkurrenz nicht schläft in dem Fall. Und wo wir gerade noch über den Aspekt der Unzufriedenheit gesprochen haben in Bezug auf faltbare Telefone, ist das ein wunderbarer Übergang zum nächsten Thema. Da geht es nämlich um das iPhone Fold oder vielleicht sogar Ultra. Man geht ja davon aus, dass es Ultra heißen wird, also versuchen wir uns anzugewöhnen, es Ultra zu nennen. Und da soll es angeblich Scharnierprobleme geben. Nämlich, wird das jetzt ein bisschen konkreter, was diese Probleme beanlangt, da hatten wir in den vergangenen Wochen schon mal drüber gesprochen, dass es da so Gerüchte gab, dass die Testphase nicht so hundertprozentig läuft. Das berichtet zumindest der Leaker Instant Digital. Und es soll halt Probleme geben in der Zuverlässigkeit der Scharnier- oder des Scharniermechanismus. Bedeutet, beim Auf- und Zuklappen, insbesondere bei häufigen Öffnen und Schließen, gab es da wohl Probleme. Und es könnte sogar zur Verschiebung des Marktstartes führen. Ja, wir wissen ja noch nicht einmal, wann der Marktstart ist. Also von daher,
ja.
Man geht ja davon aus, dass es im September kommen soll. Es ist natürlich ein bisschen Clickbaiting, wenn man jetzt einfach sagt, okay, das kann jetzt zur Verschiebung des Marktstarts führen. Das weiß man natürlich alles nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich vermute mal, bis dahin werden sie das hoffentlich im Griff haben. Und irgendwann ist ja auch die Deadline. Da muss ja dann auch die Massenproduktion anfangen. Und wie gesagt, wir haben ja eben gerade gesehen, September ist nicht mehr lange hin. Also ich weiß nicht, wie da die Massenproduktionsvorlaufzeiten sind. Aber ich glaube, das sollte dann spätestens so im Juni, Anfang Juli anfangen, dass dann die Massenproduktion startet, dass sie dann am Start sind mit den Geräten, ist meine Meinung. Schauen wir mal. Das Scharnier ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt bei so einem Gerät.
Ja.
Der Rest ist gelöst. Der Rest ist relativ simpel.
Der Rest ist, genau. Mhm.
Gut, ein positives Signal gibt es nämlich von Samsung. Sind wir mal wieder bei Samsung. Die haben angeblich den Durchbruch bei der OLED-Produktion geschafft für das MacBook Pro. Bedeutet, dass die ganze Produktionsausbeute derzeit bei 90% liegt. Das bedeutet, dass die ersten Lieferungen in der Lieferkette könnten laut Bericht im Juni stattfinden, dass da halt die Massenproduktion stattfindet für die Geräte. eine Produktionsausbeute, die perfekt wäre für eine Massenproduktion, sagt man eigentlich, beginnt so bei 95%. Das ist so das Optimum. Und wenn man das jetzt weiter hochrechnet, das könnten sie dann halt im Juni erreicht haben. Und da soll dann die dementsprechende Massenproduktion starten oder die ersten Lieferungen erfolgen. Und wie gesagt, Samsung soll ja der Lieferant für das nächste Display sein, für das oder für das nächste kommende Display für das MacBook Pro, was ja dann mit OLED rauskommen soll. Da bin ich gespannt. OLED und eventuell sogar Touchscreen. Schauen wir mal.
Ja.
So, und dann gab es das nächste große Thema, dass der neue Hardware-Chef, der Johnny Scrucci, ein bisschen aufgeräumt hat und ein bisschen Dinge umgebaut hat. Und er baut
neue Besen und so, ne?
Naja, neue Besen, die, naja, alte Besen, die neue Positionen bekleiden und neue Besengruppenbildungen, hätte ich bald gesagt, wenn man das jetzt mal so ausdrücken mag. Und er hat das so ein bisschen neu geordnet, das Ganze, und so ein paar neue Umformungen statt, was heißt neue Umformungen hat er halt vollzogen. Und das Ziel soll eine schnellere Produktentwicklung sein. Neue Geräte sollen schneller und flexibler und effizienter entwickelt werden. Man könnte es damit vergleichen, wenn man sich damals anschaut, wie schnell das erste iPhone entwickelt worden ist. Das wurde ja auch in einer relativ kurzen Zeit entwickelt. Wenn man das sich anschaut, wie lange heute teilweise Geräte eine Entwicklungszeit benötigen, war das ja so die Hausmarke, ne? Also die Nummer, die Messlatte, wo man sich dran messen kann, ne? Das ging ja damals sehr schnell, wenn man sich anschaut, wie schnell, wie gesagt, dort die Wege waren und wie kurzfristig auch Änderungen vollzogen worden sind. Wenn man allein sich mal anschaut, wie schnell das Display verändert worden ist, wo dann Steve Jobs gesagt hat, oh nee, also wir machen jetzt ein Glasdisplay, ja? Das ging ja alles sehr ratzifatzi, ne?
Ja, okay, die Frage ist halt, wie viel von der iPad-Entwicklung will man halt da dem iPhone noch zuschreiben oder auch nicht, ja, weil aus dem ist es ja hervorgegangen. Klar, also Änderungen, gerade Last Minute, ja, was man da so aus der Historie dann mitkriegt, okay, klar, da kannst du auch nur hoffen, oder das war ja was war, aber das hat man ja mit, was war, Corning, ne, Corning ist es.
Ja.
Gorilla Glass, genau, hat mir da das dann zusammen entwickelt, beziehungsweise fürs iPhone dann umgesetzt. Wie weit war Corning zu dem Zeitpunkt? Ja, das klar, aber es ging schon schnell, ja, das definitiv.
Ja, also wie gesagt, das soll halt dadurch schneller werden. Das Produktdesign soll jetzt auf mehrere Führungskräfte verteilt werden und nicht mehr, dass so zentral einer alles in der Hand hat, obwohl der Scrucci wohl quer durch alle Führungsteams so den Durchblick hat und da auch so ein bisschen das Zepter in der Hand hat. Und ein Kernpunkt soll auch sein, dass die Hardware- und die Halbleiterentwicklung jetzt noch enger zusammenarbeiten soll. Also sprich, die Entwicklung für die SoCs oder generell für die ganze Halbleitertechnik und das generelle Produktdesign, das soll jetzt alles ein bisschen mehr fusionieren und mehr zusammenfließen, was ja vorher mehr oder weniger sehr stark, nicht stark, aber was vorher halt getrennt gewesen ist. Finde ich auch gar nicht so schlecht, die Idee. Und vielleicht bekommt man da noch eine bessere, ich will jetzt nicht sagen Systemstabilität, weil das hängt ja nicht nur an der Hardware, das hängt ja auch viel mehr an der Software, aber vielleicht bekommt man dann ein noch effizienteres, besseres Endprodukt, wenn wirklich die Halbleiter und die generelle Hardwareentwicklung mehr noch zusammenarbeiten, dass man dann noch mehr auf das finale Produkt oder das finale Ergebnis noch perfekter ist. Das kann ja gerade im Segment für Laptops sehr entscheidend sein, wenn man das jetzt noch ein bisschen mehr miteinander entwickelt, dass da nicht sowas bei rauskommt wie dieser Wahnsinn, wir müssen jetzt noch dünnere Geräte bauen, und dann wäre wahrscheinlich nicht sowas dabei rausgekommen wie diese Butterfly-Geschichte, diese Butterfly-Tastatur oder das Weglassen von diesen Anschlüssen etc. Ich glaube, wenn man jetzt so noch mehr zusammenarbeitet, kann sowas schwerer passieren, als in der Vergangenheit passiert ist. Meine Meinung dazu. Ja. Dann gibt es ein ganz neues Team, das sich um Plattformen, Ökosysteme und Partnerschaften kümmern soll. Das ist jetzt ganz neu dazugekommen. Das wurde jetzt ganz neu gegründet. Da muss man sehen, was dabei rauskommt. Ja, und Johnny Scrooge soll halt auch wesentliche Teile der Hardware-Entwicklung und der Produktentwicklung direkt steuern und er soll halt quer durch alle Entwicklungsteams da noch mehr Einfluss drauf haben und eine direkte Einwirkung halt auf die Produktentwicklung haben, mehr als das wohl John Turnes hatte oder mehr als sich das wohl auch John Turnes eingeräumt hat. Also da soll wohl mehr der vertikale Schnitt durch die ganze Produktentwicklung gehen und da soll er wohl halt auch Scrooge halt mehr Einfluss haben. Noch mehr Fokus auf die eigene Chip-Entwicklung. Da bin ich gespannt, weil der Fokus ist ja nun schon sehr, sehr groß. Könnte ich mir bald gar nicht größer vorstellen. Ich hoffe, dass dann nicht nur die Chip-Entwicklung vorangetrieben wird, sondern auch die Ausbreitung zum Beispiel von 5G in MacBook Pros oder generell in MacBooks. Das wäre doch mal eine positive Entwicklung.
Sind wir wieder bei diesem Thema?
Ja, aber das, ja. Ich weiß, naja, egal. Und der Kevin Lynch, der ja teilweise oder eine Zeit lang für die Apple Watch zuständig gewesen ist und man munkelt auch, dass er für das Apple Car zuständig gewesen ist, der soll eine ganz neue Gruppe leiten, nämlich die Gruppe der Robotiksysteme. Ja, da bin ich gespannt. Robotiksysteme, was da kommen soll. Ja, so ist es. Das klingt eigentlich alles ganz gut. Da werden wir sehen, was der Scrooge in den nächsten Monaten, respektive Jahren, umsetzen wird.
Ja, genau. Auf die Hardware, die jetzt wirklich dann unter seine Leitung kommt. Ja, mal gespannt, was wir da an Änderungen eventuell sehen werden.
Ja, ich meine, das mit den SoCs hat er ja hervorragend hinbekommen. Da können wir uns ja nun wirklich nicht beschweren. Und wenn er auch so ein glückliches Händchen für die Hardware hat, dann sehe ich da wirklich dem Ganzen sehr positiv entgegen.
Ja.
Ja. Schauen wir mal. Und das nächste Thema ist jetzt nicht ganz so positiv und das hat mich ja schwer erschüttert. Schwer erschüttert dahingehend, wie abhängig ein großes Unternehmen, nämlich Vata, nun doch von Apple sein kann. Und das sollte doch auch ein wichtiges Zeichen sein für alle anderen Unternehmen. Macht euch nicht so stark abhängig von einem Kunden. Das ist Wahnsinn. Nämlich Vata hat die Verträge gekündigt, nicht Vata, Gottes Willen, Apple hat die Verträge mit Vata aufgekündigt. Bis Oktober 2026, also bis Oktober diesen Jahres, werden für die AirPods noch die Batterien gefertigt oder die Akkus gefertigt und dann wird es ein anderes Unternehmen übernehmen. Wir wissen noch nicht, welches Unternehmen es ist. Angeblich hat Apple das sogar, oder hat es angeblich Apple noch nicht evaluiert. Die sind in der Evaluierungsphase, wie heißt es denn? Die sind in der Findungsphase und suchen gerade einen Partner. Und Hauptgrund soll wohl auch der Preis sein, was man gelesen hat. Das ist wohl der Dreh- und Angelpunkt. Obwohl, ich bin der Meinung, gerade bei solchen hochwertigen Komponenten, wo es wirklich auf Qualität und auch auf Erfahrung ankommt, ist der Preis hoffentlich nicht alles. Okay. Jedenfalls hat Vata in dem Werk Nördlingen exklusiv für diese AirPods oder generell für die AirPods die Akkus produziert. Dort arbeiten 350 Mitarbeiter. Die werden in Zukunft da nicht mehr arbeiten, weil das ganze Werk wird geschlossen. Weil diese ganze Produktionslinie und die ganze Produktionsstraße inklusive der Fertigungsmaschinen, die waren halt komplett auf die Bedürfnisse von Apple angepasst. Bedeutet, die Akkus sind halt spezial entwickelte Akkusysteme, die halt auch teilweise zusammen mit Apple entwickelt worden sind. Also gibt es da auch diverse Markenrechte an diese Produkte und man kann jetzt nicht einfach sagen, na dann verkloppen wir die Akkus an wen anders. Geht halt nicht, weil diese Produktionsstraße und die Maschinen waren halt komplett auf Apple angepasst. Das hat mich jetzt wirklich zum Nachdenken gebracht und dass das wirklich von einem Produkt und von einem speziellen Akkusystem ein ganzes Werk geschlossen wird. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja. Ja, das, wie du schon gesagt hast, wenn du da halt ein Produkt fertigst, was speziell für diesen einen Anwendungsfall ist und der fällt weg.
Ja, aber ich meine, wenn ich doch jetzt dieses Werk extra dafür umbaue, ausrichte, Produktionsstraßen aufbaue, das mache ich doch eigentlich nur, wenn ich auch einen gewissen Zeithorizont habe, so nach dem Motto, naja, das läuft jetzt erstmal.
Okay, den werden sie ja wahrscheinlich gehabt haben.
Naja, aber.
Der läuft halt wahrscheinlich jetzt aus, ja.
Ja.
Alles andere ist hoffentlich dann auch vertraglich geregelt. Sollte es jetzt, wie gesagt, vorzeitig zu dem, was sie halt langfristig geplant hatten oder vertraglich vereinbart hatten. Ja, also wenn da irgendwas vorher ist, wird das ja auch vertraglich geregelt gewesen sein, welche Zahlungen da halt jetzt noch fließen. Ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass halt die Auslastung wegfällt. Wenn du da nichts entsprechend umstellen kannst oder andere Kunden hast, die halt, wo du die Kapazitäten halt abfangen kannst, nach einer Umstellung, die halt auch viel Geld kostet, ja, dann, ja,
ja, und
leider dann so aus.
Ja. Und dann gab es in diesem Bericht noch so einen schönen Satz, der mich auch sehr stark verwundert hat. Apple ist Vatas aktuell wichtigster Geschäftspartner, ein sogenannter Ankerkunde. Ich meine, das ist ja wirklich eine winzige Komponente und dass so ein großes Unternehmen wie Vata davon abhängig ist, ob die jetzt diese kleinen winzigen Akkus kaufen. Natürlich ist das eine große Menge, aber wir reden jetzt ja auch nicht von teuren Produkten. Das Ding ist ja nun günstiger logischerweise als eine Autobatterie, ne? Sage ich jetzt mal. Also eine klassische Starterbatterie.
Ja, ne? Da macht's halt auch die Stückzahlen, ne?
Ja, da macht's die Masse, aber es ist sehr, sehr verwunderlich. Sehr, sehr verwunderlich. Gut, schade. Also demnächst nichts mehr mit Vata in AirPods. Da wird jetzt irgendwas anderes drin stecken.
Ja, vielleicht ändert sich das Design auch komplett. Vielleicht gibt's ja dann demnächst wechselbare Akkus.
Ja.
Bei der Größe ein bisschen schwierig, aber.
Du. Hast du das mit Griechenland mitbekommen und den Plastikstrohhalmen? Wo jetzt gerade bei.
Nein.
Ja? Griechenland hat in Teilbereichen wieder Plastikstrohhalme eingeführt, obwohl es ja heißt EU-Richtlinie, nichts mehr mit Plastikstrohhalmen. Und dieses Gesetz hat sich aber nur auf Einwegstrohhalme bezogen. Und jetzt haben die Griechen auf ihre Strohhalme gedruckt, ja, ihr könnt das jetzt öfter verwenden. Ihr könnt ja natürlich diese Strohhalme auch mehrmals verwenden. Also sind es keine Einwegstrohhalme. Es sind halt mehrfach verwendbare Strohhalme oder. Und dementsprechend haben sie jetzt in einigen Bereichen wieder Kunststoff- oder Plastikstrohhalme eingeführt. Im Prinzip ist es ja auch richtig. Du kannst ja einen Strohhalm mehrfach verwenden.
Die Frage ist halt, wo werden sie eingesetzt und werden die auch wieder verwendet?
Das spielt ja gesetzestechnisch im Moment keine Rolle. Es ist eine Gesetzeslücke, die existiert. Rein technisch gesehen haben die ja recht. Wenn ich mir jetzt eine Capri-Sonne kaufe, nehme den Plastikstrohhalm und stecke ihn in die nächste Capri-Sonne, habe ich ihn mehrfach verwendet. Ne?
Das macht ja aber nur keiner.
Nein,
und da fängst du wieder an. Wenn du für die Gastro so stabile machst, die sie halt in die Spüle stecken können zum Waschen, zum Spülen, okay.
Ja.
Aber diese bei Wegwerf- und Einwegverpackungen wird das wahrscheinlich nach wie vor
das
so nicht funktionieren, beziehungsweise halt nur gegen entsprechende Strafzahlungen wahrscheinlich voraus. Ja,
ich glaube, ich meine, sicherlich hast du recht, dass es keiner macht, aber sie gehen ja auf den technischen Fakt ein, dass es technisch gesehen möglich ist, diesen Strohhalm mehrfach zu verwenden, den Plastikstrohhalm. Und da hat die EU nach meiner Meinung ein bisschen geschlafen.
Wie gesagt, ich denke, das ist wirklich abhängig davon, für welchen Einsatzzweck da der produziert wird, weil du kannst ja immer noch sagen, und das hat die EU-Rechtsprechung ja auch schon gemacht, im Sinne, also nicht wortwörtlich, wie es geschrieben steht, sondern im Sinne der Verordnung, entspricht das nicht dessen, wofür oder wofür diese Verordnung halt steht.
Mhm.
Und gerade eine Capri-Sonne ist eine Einwegverpackung, ja, um bei dem Beispiel mal zu bleiben. Wenn da ein Strohhalm bei ist, wird der
mit weggeschmissen.
Nicht wiederverwendet. Ja. Also würde
das
der
wichtig, ja.
Da nicht runterfallen. Wie gesagt, im Sinne der Verordnung. Also wenn da wortwörtlich was anderes steht und du kannst das entsprechend auslegen, dann kommt es drauf an, wer klagt, ja, oder wie wird nachher da oder wird da ein Verfahren draus, weil dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann heißt, im Sinne der Verordnung und bla bla bla. Also da kannst du dich dann so einfach auch nicht wieder rauswinden, weil die Rechtsprechung dann wahrscheinlich anders aussehen wird oder sehr wahrscheinlich anders ausfallen wird. Aber klar, auch Plastik kann wiederverwendet werden. Mhm. Und wir sehen das ja auch mit den Metallstrohhalmen, die ja gespült werden. Warum sollte man da nicht entsprechende Strohhalme auch aus Kunststoff machen? Die sind nicht so dünn und wie die bisherigen oder die alten Plastikstrohhalme, sondern die werden wahrscheinlich auch ein bisschen stabiler, weil die sollen ja dann auch nicht nur einmal, sondern 4, 5, 6, am besten 100-mal gespült werden können.
Ja.
Und dann irgendwann halt dem Recycling wieder zugeführt werden. Aber warum sollte das nicht auch mit Kunststoff gehen? Klar. Die Frage ist nur, auch gerade bei den aktuellen Rohölpreisen, beziehungsweise bei der Knappheit, inwieweit macht es Sinn, Kunststoff für so einen Anwendungsfall halt zu verwenden, wenn du andere Verwendungszwecke hast, wo der Kunststoff dringender benötigt wird oder besser eingesetzt werden kann als für so einen Stroh. Aber das ist ja wieder eine andere Problematik.
Das ist richtig, ja. Nee, habe ich halt nur gelesen.
Es ist auf jeden Fall eine interessante Nachricht. Das ist ein Gedanke. Da hat sich, beziehungsweise das ist ein Fall, da hat sich jemand sehr viele Gedanken drüber gemacht, wie er da das entsprechend umgehen kann für sich. Ob er damit wirklich dann Erfolg haben kann oder vor Gericht Bestand hat, ist eine ganz andere Sache. Ich glaube eher weniger. Mhm. Aber, mein Gott, klar, versuchen kann man's.
Das ist richtig.
Versuchen kann man's. Apple hat ja jetzt auch gerade wieder Einspruch eingelegt gegen das Urteil, was ja gefällt wurde in Bezug auf was im Epic, also in dem Gerichtsverfahren mit Epic war, wo sie ja gesagt haben, hier mit den Gebühren, die sie berechnen etc., wo sie ja jetzt vor Gericht argumentieren, ja, Urteil ja, aber im Prinzip sollte das dann auch nur für Epic gelten und nicht für alle, die im Store halt ihre Software anbieten. Mhm. Und wie gesagt, mal gespannt. Ja, sie haben das ja auch anhand von aktueller Gerichtssprechung auch in Bezug den amtierenden Präsidenten und dem einen Urteil haben sie ja jetzt argumentiert. Ich bin mal gespannt vom Obergerichtshof, ob das so durchgehen wird im Sinne von Apple. Mhm. Ja. Ich denke mal, sie haben eine Chance, dass es eventuell so ausgehen könnte. Ich glaube jetzt nicht, dass die Chance so groß ist, aber sie haben eine. Ob es letztendlich dann auch so ausfallen wird, ist eine andere Frage, weil das ja dann auch wieder weitgehend Folgen hätte, nicht nur für Apple, ja, sondern für jeden Store-Betreiber im Prinzip. Von daher ist es halt ein Fragezeichen. Aber auch da, ja, anhand von aktueller Rechtsprechung hat Apple gesagt, dann versuchen wir es jetzt mal.
So ist es. Naja, ich bin gespannt, was da passieren wird diesbezüglich.
Ja.
Ich kann es
auch. Stell dir mal vor, die würden wirklich Recht bekommen. Ja, und dann wäre das wirklich nur der oder für denjenigen, der geklagt hat, ja, und der in dem Bezug oder in dessen oder in dem Gerichtsverfahren für ihn halt entschieden wurde und dann ist auch nur muss dann jeder einzeln klagen, kann man eine Sammelklage machen?
Keine Ahnung,
würde das dann auch nochmal so ausfallen, das Urteil, wie halt in diesem Prozess, ja, mit zwischen Apple und Epic?
Mhm.
Also da bin ich echt mal gespannt, wie das ausgeht, ja.
Ich kann das mit den Strohhalmen teilweise auch nachvollziehen. Bei gewissen Getränken ist es nicht so angenehm mit Pappstrohhalmen oder die werden dann weich. Also vom Gefühl her, von der Haptik her.
Also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich schneller getrunken habe, als der Strohhalm da irgendeine Chance hätte, weich zu werden. Aber klar, wenn du da...
Ja, aber manches will man ja auch genießen. Also man trinkt ja manche Dinge ja nicht nur, weil man Durst hat, sondern weil es ein Spaßgetränk ist, wie man so schön sagt, und weil man da einen Genuss draus ziehen möchte. Und wenn sich das dann so langsam aufweicht und das Mundgefühl ist da nicht so schick, ich kann es nachvollziehen. Ne?
Nein, weil wie gesagt, ich trinke so schnell.
Ja,
beziehungsweise habe eigentlich schon länger kein Getränk mehr mit Strohhalm zu mir genommen.
Ah, so ein Milchshake bei McDonald's, das
hatte ich schon Jahre nicht mehr.
Ja,
gibt's einen McDonald's, wo die Maschine noch funktioniert?
Ich habe da so ein paar, da funktioniert das noch, weil wenn du halt ab und zu mal unterwegs bist.
Ich habe die früher gerne getrunken, ja, dann, aber schon Jahre nicht mehr.
Es gibt sogar McDonald's Unternehmen, da gibt es noch nicht mal mehr ein Milchshake, geschweige denn McFlurry. Ne? Da haben sie dann auf manche Dinge verzichten sie dann da. Was ich erfahren habe, dass das keine Pflichtveranstaltung ist für den jeweiligen Franchise-Unternehmer. Man muss es nicht im Sortiment haben. Ja. Weil es gibt Kernprodukte, die musst du halt haben. Du kannst jetzt halt nicht sagen, du hast keinen Big Mac. Das wäre etwas komisch. Aber du musst, glaube ich, nicht unbedingt McFlurry anbieten, respektive einen Milchshake anbieten.
Ja, du musst ja auch nicht zwingend an den ganzen Coupon und die Angebotsdingen teilnehmen. Ja, das ist ja teilweise ja auch wieder so regional oder halt vom Franchise-Nehmer dann abhängig. Genauso wie Sonderangebote und sowas. Ja. Da gibt's ja auch Rahmen innerhalb dessen, die das ja alles selbst machen können. Von daher ist das teilweise schon ein bisschen schwierig, ja.
Aber die meisten machen es halt, ne? Die meisten.
Ja, klar, aber es bringt halt ja auch, die Leute kommen ja auch deswegen rein.
Ja, ja, klar.
Du hast deine Coupons, ja, gerade auch online in der App und dann kommen die Leute halt rein.
Und es ist ja auch richtig so, dass sie daran teilnehmen, weil stell dir mal vor, du kommst da rein und das wird dann nicht erfüllt, diese Erwartung, dann wirst du wahrscheinlich das nächste Mal da nicht wieder hingehen und wirst zu einem anderen McDonald's gehen, weil ja die McDonald's-Dichte doch relativ hoch ist. Ja. Ne? Also.
Ja, wobei, ich bin da auch nicht mehr regelmäßig, ja. Wenn ich da einmal im Jahr bin bei so einem Mac oder Burger King, ist schon viel, ja. Deswegen, ich hatte zuletzt nur bei Instagram so ein bisschen was gesehen, dass da einige gepostet haben, dass die Einzelbestellung günstiger war als der Angebotsgutschein.
Ja, das ist dann doof.
Kann ich nicht nachvollziehen oder habe ich auch nie überprüft, weil ich da jetzt nicht regelmäßig bin, ja. Aber das soll es auch geben, ja. Wobei ich mich auch frage, wie kann sowas passieren? Wieso ist der Gutschein oder kostet der Gutschein mehr, ja, als wenn ich das einzeln zusammenklicke? Ja, das kann ja auch nicht sein.
Hm. Ja.
Aber wie gesagt, da bin ich kein McDonald-Profi oder
Burger-Profi. Nee, ich auch nicht, aber ab und zu halt. Und das ist halt so simpel einfach, wenn du gerade auf der Autobahn unterwegs bist und du siehst, dass die Raststätte halt McDonald's mit anbietet, da weißt du halt, was du bekommst vom Geschmack. Und
in der Regel, ja, genau.
Das ist das kleinere Übel, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, das ist halt das Einfachste, dann halt bei McDonald's oder halt auch Burger King auszuscheren und da mal.
Was ich da auch wieder sagen muss, was ich wirklich noch gemacht habe oder auch meine Frau ist, wenn wir unterwegs waren, dass wir da bei so einem McCafé halt nochmal raus sind.
Das ist auch gar nicht so schlecht, sage ich jetzt mal so, ne?
Weil da weißt du ja auch, was du dann kriegst, ja, einmal von der Kaffee, ja, die Preise ungefähr, ja, und auch dann, wenn dir der Kaffee halt schmeckt oder das Getränk dir schmeckt, dann weißt du ja auch, was du kriegst. Das ist ja im Prinzip auch fast dann überall gleich, ja. Von daher, das ja, gerade auch, weil du dann auch nur auf die Toilette kannst, wenn es sein muss, wenn du länger irgendwie unterwegs bist, ja, dann weißt du, dass die in der Regel eigentlich auch einen vernünftigen Zustand haben.
Mhm.
Und dann nimmst du dir vielleicht nochmal einen Cappuccino mit oder so, ja. Aber wie gesagt, Burger, eigentlich eher weniger. Auch da wieder, ja, das kann man ich mache mir die zu Hause besser.
Ja, teilweise aber auf der Autobahn hast du teilweise nicht die Möglichkeit oder gar nicht das zu machen.
Da hast du halt dein Grill halt nicht mit bei.
Es sei denn, du hast ein Wohnmobil und hast dementsprechend eine Küche.
Ja, und baust dann erstmal eine Stunde auf, ja.
Ja, im Inneren musst du die Küche ja nicht selber aufbauen, aber wenn du es draußen machen willst, dann halt schon. Ja. Ne? Aber ja, es ist
das manchmal. Das wäre auch geil, fährst bei McDonald's draußen auf dem Parkplatz und baust
den Grill auf.
Grill auf, ja. Ja. Oh, hier riecht es aber gut, was ist denn da los?
Ja. Gut, in diesem Sinne haben wir noch ein kleines Thema, bevor das Gadget kommt, was mich jetzt ein bisschen verwundert hat. Und man könnte jetzt eine Clickbait-Überschrift draus machen. Habe ich auch mal in unseren Shownotes gemacht. Teurer als ein MacBook Neo. Plex erhöht die Preise für die Lifetime-Preise oder für die Lifetime, heißt es denn ein Abo? Ist ja kein Abo, weil du hast es ja einmal gekauft. Also für den Lifetime-Pass. Und nicht so knapp, der Lifetime-Plex-Pass kostet jetzt $750.
Wir reden aber über dieses Medien...
Center-Kram-Gedöns.
Okay, gut.
Da reden wir von, ja. Und es hat vorher nämlich $250 gekostet, was ich für eine Lifetime-Geschichte und für dieses sehr umfangreiche Feature-Set auch okay finde, $250, wenn man das braucht.
Vor allem, wenn man überlegt, dass Plex ja schon ein paar Jahre existiert und nach wie vor aktiv entwickelt wird und da ja auch regelmäßig
erweitert
dran geschraubt wird, ist das auf jeden Fall kein Cash Grab, ja.
Genau.
Aber bisher gewesen, wie gesagt, ich denke auch nicht in Zukunft, aber weiter. Es geht ja um die
Preiserhöhung. Ja, und jetzt, wie gesagt, haben sie das auf $750 erhöht für die Lifetime-Geschichte, für den Lifetime-Pass.
Das ist eine Ansage. Ein
Wort zum Sonntag, ja, wie man so schön sagt.
Aber, ja.
Wer das exzessiv nutzt und wer dieses Feature-Set auch so ausnutzt, da mag das durchaus interessant sein. Ich zum Beispiel nutze Fuse. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Fuse nutze ich halt, weil ich alles zentral bei mir auf dem NAS laufen habe. Und da gibt es auch eine Apple TV-Anwendung für. Und da kann ich das alles wunderbar über das Apple TV steuern, was ich steuern möchte. Also für meinen persönlichen Use Case ist Fuse die optimale Geschichte. Wesentlich günstiger. Und es deckt genau das ab, was ich brauche. Ja, Plex ist mir halt auch von dem Funktionsumfang etwas zu Overkill für meinen Use Case, weil ich muss einfach nur meine Inhalte vernünftig katalogisieren können und dementsprechend von meinem NAS abspielen können und gut ist. Und normalerweise bräuchte ich noch nicht einmal eine Katalogisierung, weil ich alles in einer vernünftigen Ordnerstruktur habe und ich genau weiß, wo was liegt, was ich benötige, sei es dementsprechend die MP3-Sammlung, die ich digitalisiert habe von meinen CDs oder sei es dann halt auch meine digitalisierte Blu-ray-Sammlung respektive DVD-Sammlung. Also von daher habe ich das sowieso alles ordentlich und ich bräuchte eigentlich nur einen Player, der durch meine Ordnerstruktur geht. Sei es drum. $750 ist eine Hausnummer.
Das ist aber eine ordentliche Hausnummer.
Ja.
Ja. Also das, wie gesagt, 250, wenn ich wirklich heavy use davon hätte, okay, könnte man sich mal überlegen, wobei selbst da, okay, aber jetzt 750, holla, ja.
Ja, da muss man schon sehr viel Medieninhalte konsumieren, was ja eigentlich auch gar nicht so einfach ist, weil man ja auch viel heute mit Streaming macht etc., das ist halt so.
Ja, das ist halt für die, wie du auch schon gesagt hast, eine große eigene Mediathek dann einfach haben. Ob die jetzt dann zentral auf dem Server liegt, ja, oder auf dem NAS, okay, ja, das würde dann da ja auf jeden Fall auch Sinn machen. Aber die halt wirklich noch, doch physische Medien sind eigentlich mittlerweile oldschool. Da wird sich auch der eine oder andere jetzt ein bisschen aufregen, aber gerade bei der Jugend, der Trend geht einfach hin zum Streamen.
Ja.
Es ist leider so, ich stream ja selbst auch fast nur noch ausschließlich, ja. Das ist ja auch mit eins oder ein Grund des Problems, ja. Mein Gott, mir geht halt die einfache und überall direkte Verfügbarkeit vor der wirklich DVD im Schrank, ja. Okay, wie gesagt, das bin ich. Ich bin mit Teil des Problems, gar kein Thema, ja. Das streite ich auch gar nicht ab. Aber wir haben da, wie gesagt, über die Jahre jetzt gerade auch bei der Jugend aktuell, ja, hat sich das Thema, denke ich, fast erledigt, außer sie kriegen es halt von zu Hause mit, ja. Ich würde mir auch wünschen, es gäbe nach wie vor mehr Angebot. Ist klar, es erscheint auch noch auf Blu-ray. Es erscheint ja auch noch die CD. Ja,
Vinyl erscheint ja jetzt auch vermehrt.
Ja, du hast wieder. Auch, wie gesagt, Kassette hat auch wieder so ein kleines Comeback erlebt. Ja, was ich noch weniger verstehe als Vinyl. Davon mal abgesehen. Also die Kassette, klar, wenn du sagst hier Walkman und so, okay, aber auch da würde ich dann eher doch vielleicht zu einem MP3-Player tendieren. Ja, wenn ich dann wirklich noch Musik irgendwo nicht streamen will, sondern abspielen will von dem Gerät, würde ich wahrscheinlich dann doch alleine schon wegen der Menge an Musik, die ich auf einen MP3-Player packen kann.
Ja.
Und auch der Einfachheit halber, ja, du schließt das Ding per USB an deinen Rechner an. Ja, eventuell hat das Ding sogar noch WLAN und du kannst über die Wolke schieben, ja. Beziehungsweise über dein Kabel, also WLAN schieben. Wolke wäre ja auch wieder ein Umweg, ja, aber egal, ja, das ist jetzt Haarspalterei. Aber wie gesagt, du schließt an deinen Rechner an, kannst per USB da die MP3-Files draufschieben, die du dir von deinen eigenen CDs noch gerippt hast, ja. Oder aber von deiner Musik-DVD oder von deiner Konzert-DVD sogar vielleicht noch gerippt und konvertiert und was ich hast, ja, ist alles gar kein Thema. Dann würdest du wahrscheinlich aber immer noch das machen als eine Kassette, ja, wobei Kassette hat natürlich auch schon was. Ich bin ja auch mit Kassetten groß geworden. Das, okay, ja, hat was, aber das, würde ich heute auch nicht mehr machen.
Wir sind halt Kassettenkinder, wie man so schön sagt.
Ja, ja, wobei ich kann mich ja von meinem Lieblings-Walkman in Anführungszeichen nicht trennen. Den habe ich ja immer noch. Den habe ich hier, ja, der funktioniert auch noch, aber ich würde da keine Kassette mehr heute, vor allem dann selbst noch irgendwie ein Mixtape und dann, nee, sorry. Das wäre zwar wieder ganz cool, wenn du irgendwo deinen Walkman auspackst und da hören würdest, aber nee, das würde ich glaube ich heute auch nicht mehr machen. MP3-Player, okay, habe ich ja selbst schon überlegt, ob ich da wieder anstatt mit dem Telefon dann vielleicht wieder hier mein Nano oder so aktiviere, ja. Aber Kassette, Walkman. Da müsste ich wieder so viel Kassetten mit mir rumschleppen, weil die ist ja dann auch wieder, was die Spielzeit betrifft.
Ja, ja. Aber die ist handlicher als die Schallplatte.
Ja, das ja, aber du bist ja dann da wieder limitiert, ja. Und müsstest, klar, das geht ja auch wieder dann zu diese Reduktion und das, wie gesagt, du machst ja dann vielleicht dann wirklich mal ein bisschen mehr Gedanken, was packe ich auf die Kassette drauf, wenn es halt keine Kaufkassette ist von irgendeinem Interpreten, ja. Dann überlegst du dir wieder, welche 10 Tracks haue ich dann da bitte auf die Kassette drauf, ja. Hat auch wieder seinen Reiz. Aber mein Gott, ich bin so froh über die Playlist, die ich einfach mit meinen Favoriten fülle. Und klar, wenn ich da keinen Bock habe, dann skippe ich da mal über 10 Stücke am Stück drüber. Aber ich habe trotzdem meine restlichen Hunderten von Tracks, die ich dann noch hören kann. Ja, das also selbst wenn ich nicht streame, also das ist schon eine Angewohnheit, ja, die ich mittlerweile habe. Das liegt mir mehr als da irgendwie dann keine Ahnung hier 10 Kassetten dann mit mir rumzuschleppen.
Ja, ja, das ist richtig. Die Zeiten sind halt nun mal für die breite Masse oder für den sie sind halt vorbei. Über leider kann man halt diskutieren. Im Prinzip ist es ja okay, weil, wie gesagt, wenn du dann diesen Koffer mit Kassetten mit dir umherschleppen musst, das ist dann nicht so schön. Selbst im Auto hat das ja Platz weggenommen.
Ja, das hatte schon einen Grund, warum man dann vor allem einen CD-Wechsel im Auto hatte.
Der hat auch Platz weggenommen.
Ja, aber das war halt auch wieder mehr Convenience als mit den Kassetten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber du musst es dann auch, ja, im Sommer war das auch nicht so schick, wenn du dann die CDs im Auto gelagert hast. Also wenn du jetzt keinen CD-Wechsler gehabt hast, ne? Ich habe ohne CD-Wechsler angefangen, da hatte ich noch ein ganz normales Radio mit CD-Player. Was war ich da stolz, Radio mit CD-Player zu haben? Und dann hattest du dann Kassetten, CDs. Ja, und wenn das Auto in der Hitze stand, ist es auch nicht so toll für die CDs. Dann, wenn du sie nicht vernünftig aufbewahrt hast im Auto, da hatte ich teilweise auch schon lustige Dinge erlebt, was dann mit den CDs passiert ist. Zum Glück habe ich mir dann immer eine Sicherheitskopie gemacht von der Original-CD, weil wenn die kaputt gegangen ist, ist nicht das Thema. Aber so eine Original-CD im Auto liegen zu lassen, das habe ich damals nicht gemacht, nein. So ist das.
Unter uns zweien im Auto hatte ich im Prinzip immer nur gebrannte CDs.
Ja. Und dann kamen ja die ersten Autoradios oder die ersten CD-Wechsler raus, die dann auch MP3-CDs lesen konnten. Da passt natürlich ein bisschen mehr drauf auf die CD. Ne? Das war dann die Offenbarung.
Da hast du das auch wieder, dass du halt dann entsprechend hunderte von Tracks dann auf deiner CD hattest.
Ja, ja, dann kam halt die Autoradios.
Das war allerdings dann auch, ja, wobei, da muss man auch sagen, das ist ja eigentlich alles auch der Tod der LP in dem Sinne gewesen, dass du da eine wirklich zusammengestellte Folge, ja, wie es der Interpret ja oder die Band gewünscht hat, ja, von deinen 7, 10 Tracks gehabt hattest, die ja zusammen auch ein Bild ergeben haben. Früher, heute ja.
Ein Konzeptalbum in dem Sinne, wo ja, das eine zusammenhängende Story war. Das hatten ja viele.
Das nicht, aber auch, wie gesagt, auch einfach vielleicht tonal, ja, von der Musik her, dass du da ein gewisses, oder dass der Künstler sich was dabei gedacht hat, auch von der Abfolge der Songs her, ja. Aber das hat ja da dann, der Untergang fing ja auch damit an.
Das ist richtig, ja. Das ist korrekt. Aber es ist ja auch so, wer nimmt sich heute die Zeit und hört sich da Konzeptalben an und setzt sich da in Ruhe hin und hört dann aufmerksam so ein Album durch? Das sind die wenigsten.
Aber auch da kann man sagen, iTunes ist schuld, ne?
Naja, Zeitgeist, alles.
Eigentlich vorher schon. Alles, ja. Als es anfing, ja, dass du einzelne MP3-Tracks easy übers Internet sharen konntest, das war eigentlich mit der Tod.
Ja, das ist richtig. Und heutzutage, wenn du dir die Musikstücke anschaust, wie die aufgebaut sind, das ist
ja okay, halt, das ist allerdings auch dem Hörerverhalten, also uns dann auch wieder geschuldet. Mhm. Ja, das funktioniert einfach heute einfach nicht mehr. Longform-Content in jeder Art, ob das jetzt ein Musikstück ist, was länger als 2:40 ist,
mhm.
ja, oder ob das eine komplette LP, wie früher halt ist, das funktioniert heute in der Art und Weise nicht mehr. Das nutzt, oder das Hörverhalten hat sich einfach zu sehr gewandelt, die letzten 20 Jahre. Das geht heute. Das funktioniert in der Art und Weise nicht mehr. Was sehr schade ist, weil du heute nur noch sehr wenig Releases einfach hast, die dir so ein Erlebnis noch bieten. Gibt's fast kaum noch irgendwas, ja. Und du hast halt, ja, im Prinzip viel Single oder Einzel Releases noch, die dann einfach funktionieren müssen, damit die eine Chance in den Charts oder im Streaming dann haben.
Mhm.
Ja.
Ja, das ist leider so. Aber das ist der Wandel der Zeit. Da müssen wir entweder mitmachen oder wir müssen halt uns die Musik anschauen oder anhören, also, die aus der Vergangenheit stammt oder die wir halt in unserer Jugend gehört haben. Und man sagt ja auch, ich glaube, der Musikgeschmack, der prägt sich so zwischen dem oder manifestiert sich so zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr. Danach ist man kaum noch bereit für neue Musik oder die wenigsten sind bereit für neue Musik. Das kann ich in Teilen unterschreiben. Ich versuche mich immer wieder in Anführungsstrichen dazu zu zwingen, mich auch mal in neue Interpreten reinzudenken, in Anführungsstrichen, oder mir das anzuhören und um mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich merke, je älter ich werde, je weniger bin ich dafür bereit. Ist leider so.
Ja?
Ja.
Boah, ist bei mir eigentlich. Wobei, das ist vielleicht auch wieder bei mir dasselbe wie mit Autos.
Mhm.
Da hatten wir auch schon in der Vergangenheit mal drüber gesprochen. Ich bin ja mit keiner Marke verheiratet. Mhm. Im Prinzip auch nicht mit irgendeiner Art von Auto. Ja, sei das jetzt Hatchback, Kombi, SUV oder so, das ist mir ja im Prinzip auch wurscht. Das Auto muss mir in gewissem Maße gefallen und vor allem muss es halt die Funktion mitbringen, die mir in der Situation, wo ich das Fahrzeug benötige, dann einfach bietet. Ja. Und dann muss ich halt die nächsten Jahre damit leben. Mhm. Wenn sich meine Situation ändert, das Ding ist angeschafft. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass ich lease oder miete. Ja. Mhm. Wenn, dann kaufe ich mir ja ein Auto.
Mhm.
Ja, das ist ja auch so. Das ist eine Marotte von mir oder von uns, dass wir Autos kaufen.
Ich bin ich genauso das, aufgestellt,
mir,
ja.
Ja, ich kaufe mir nur das, was ich mir leisten und auch unterhalten kann. Deswegen, ich würde mich niemals 4 Jahre oder so finanziell in der Form von einem Leasing an abhängig machen an einem Auto. Dass ich, klar, beim Fahrzeugkauf, auch gerade mit dem Wertverlust, den Auto hat, dann im Endeffekt nicht besser fahre als mit dem Leasing. Okay, klar, gar kein Thema. Aber wie gesagt, ich will das da stehen haben und keinerlei finanzielle Verpflichtungen außer dem Betrieb haben.
Der Vorteil, ich meine, es gibt Vorteile für Leasing-Geschichten, keine Frage.
Ja, ja.
Aber es gibt ja genauso viele Nachteile, weil aus irgendwelchen Gründen, wenn ich diese Leasingrate nicht mehr bedienen kann, dann holen die das Ding ab. Aber wenn ich das Auto bezahlt habe, dann geht's da,
genau,
ist meins.
Also das, wie gesagt, also auch nicht über die Bank finanzieren oder so.
Nein, richtig.
Das bezahlt, wird gekauft, klar. Bezahlt,
ja,
ein Ende. Genau. Deswegen setzt das auch einen gewissen Rahmen einfach. Vielleicht heute in der aktuellen Zeit noch ein bisschen mehr,
ja,
als vor ein paar Jahren, weil man dann ja dann doch überlegt, ja, jeden Tausender, den ich sparen kann, ja, den kann ich entweder auf die Seite legen oder für was anderes verwenden. Das macht da, wie gesagt, den Spielraum, oder man macht sich selbst den Spielraum da ja kleiner, ja, weil man, wie gesagt, dann vielleicht doch lieber nur mal einen Euro spart, den man sich auf die Seite legt, für schlechte Zeiten. Ja.
Genau.
Aber auch da, wie gesagt, klar, ein Auto im Betrieb kostet Geld, ja, gar kein Thema. Ja, das ist ja nicht nur die Abschreibung der Wertverlust an dem Auto, ja. Dafür habe ich aber auch den Nutzen am Auto. Es ist ja nicht so, dass es bei mir in der Garage steht, ja. Das wird jeden Tag benutzt. Also von daher, okay. Aber wie gesagt, das ist halt so eine Marotte, ja, wir kaufen die Autos, ja. Leasing wäre dann vielleicht interessant, wenn ich wirklich wüsste, ich will das maximal 2 Jahre fahren. Also länger leasen würde ich dann auch nicht machen. Wenn ich weiß, ich würde es vielleicht maximal 2 Jahre fahren oder ich will alle 2 Jahre ein neues Auto. Mhm. Es wäre einmal ein gutes Angebot und vor allem das Problem ist ja dann auch wieder die Kilometer im Jahr, die Laufleistung.
Das ist halt
entsprechend hoch bei uns, und ja, bei beiden, einmal bei meiner Frau beruflich, bei mir halt privat mit dem Pendeln. Das treibt so eine Leasingrate natürlich direkt, ja, peng, die geht ja ab durch die Decke. Ja.
Das ist richtig. Ja, da bin ich genauso. Wie kam
das jetzt eigentlich da drauf?
Keine Ahnung.
Irgendwas anderes hatten wir vorher.
Aber das sind
wir
ja gut, den Faden. Von Höchstchen auf Stöckchen, das können wir ja gut. Ja, aber da bin ich genauso aufgestellt. Das ist auch so ein bisschen.
Irgendwie über die Musik kam jetzt darauf wieder. Ja.
Das ist auch so eine Marotte. Weil wie gesagt, wenn du dann irgendwann mal die Leasingrate nicht bedienen kannst, dann holen die das Auto ab und du hast nichts mehr. Und wenn es dein eigenes ist, hast du ja dementsprechend den Wert da noch stehen, auch wenn der Wert weniger sinkt, letztendlich, ganz klar, aber du hast trotzdem noch dein Fahrzeug da stehen.
Ja, und vor allem, du hast ja bis auf die Betriebskosten ist es ja erledigt, ja. Also du hast irgendwie nochmal die Leasingrate jeden Monat. Klar kannst du auch wieder sagen, du musstest ja den Betrag auf einmal bezahlen, hättest du das angelegt. Je nachdem, was du halt für einen Betrag hast, hättest du halt x Prozent nochmal rausgekriegt, was bezahlst du im Leasing. Du kannst ja diese Kosten gegenüberstellen und aufrechnen, ja. Wie schon gesagt, das ist ja eine Marotte, ja, von uns. Ja, wir müssen es nicht unbedingt machen, aber. Mir ist es lieber, der Posten ist bezahlt und weg.
So ist es.
Weil ist ja bei dir genauso. Ja. Es gibt genug andere Kosten, die jeden Monat auflaufen.
Ja.
Wie gesagt, und ich muss mir da ja kein Auto für 100.000 Euro hinstellen. Mhm. Schon gar nicht heute in der Zeit, ja.
So ist es.
Das wird halt in dem Rahmen vernünftig was gekauft und dann ist er gekauft und dann wird er auch entsprechend genutzt und Ende.
Mhm. Ja. So ist es. Gut, aber wir haben ja noch...
Achso, den Musikgeschmack darüber kam, weil ich gedacht habe, das ist wie bei mir mit dem Auto, weil das wollte ich Ihnen auch sagen.
Ja.
Ich habe ja auch für mich, wie gesagt, deswegen der Vergleich mit den Autos, ich bin mit keiner Marke verbunden, ich bin auch jetzt nicht speziell irgendwie an Musikgenre oder so. Ich höre ja tatsächlich alles.
Mhm.
Und es gibt wenige Musikgenres, die mir überhaupt nicht liegen. Deswegen jetzt zu sagen, ich bin da irgendwie so eingefahren oder kann nur was Bestimmtes oder irgendwann hört es auf und man hört immer wieder dieselben Bands von damals oder so. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank, durch meine Nutzung auch von Social Media oder auch gerade insbesondere Instagram, habe ich ja einen Algorithmus, der mir auch immer wieder regelmäßig mal zwar mir sehr beliebtere Musikgenres reinspielt, aber neue Künstler.
Mhm.
Und da kriege ich immer mal wieder was Neues mit. Und was ich dann, dank Musikstreaming, ja, haust du das mal kurz entweder in, wie heißen die Musikerkennung nochmal?
Shazam,
genau, lässt du das mal kurz drüber laufen. Mhm. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, wer es ist oder das nicht entsprechend vernünftig getaggt ist bei Instagram, was ja auch leider so eine Unart ist, dass vieles einfach nicht vernünftig benannt wird. Ja, oder gar nicht. Entweder falsch, gar nicht oder nur zur Hälfte. Ja, wie gesagt, lässt du Shazam mal mitlaufen und dann haut's dir da direkt die Erkennung raus, ja, mit dem Link zu Apple Music. Und dann kannst du dir das direkt entsprechend anhören, runterladen, was du willst, streamen. Und das ist natürlich dann schon ganz nett, weil da habe ich relativ viel Neues immer, oder was heißt Neues, aber da kriegst du immer mal wieder was reingespielt, was du noch nicht gekannt hast, ja, oder was du vielleicht schon mal gehört hast, aber nie irgendwie mal in Ruhe oder so, ja, dass du da nochmal reinhören kannst, ja, und dann wie gesagt, dank Streaming ja auch dann wie und wo du Bock hast. Ja, und das ist schon...
Das ist richtig, ja.
Nice und einer der Vorteile des Streams, weil wenn du dann erst nochmal vielleicht zu Amazon gehen musst gucken, haben sie das überhaupt irgendwie verfügbar als CD, dann im Idealfall, weil das ja eigentlich das Medium ist, was du dann noch spielen kannst, weil nicht jeder hat ja auch noch einen Plattenspieler zu Hause.
Mhm.
Oder aber auch ein Kassettendeck. dass du das auf CD halt kriegst, ja, und dann muss es erstmal kommen, dann, wie gesagt, rippst es vielleicht noch, damit du das auf dein, entweder auf Smartphone oder auf deinen MP3-Player kriegst. Ja, das, wie gesagt, ich kann das schon verstehen, dass das Streaming so beliebt ist, mit ein Sargnagel, ja,
ja,
oder
klar,
mit eins der Probleme halt ist für die Musikindustrie. Aber man
auch für
auch
die Künstler
die Teufel,
ist es ein Problem, die nicht so groß er, sind. Ne? Ja. Das ist halt das große Problem.
Das ist halt dieser Teufel, ja, der da im Raum steht, beziehungsweise an die Wand gemalt wurde, den wirst du halt nicht mehr los. Ja.
So ist es. Ja. Okay, anyway, unser Dauerbrenner-Thema, die Streaming-Industrie. Da könnte man sich auch sehr lange drüber unterhalten. Wir müssten mal Herrn Grönemeyer einladen. Der würde sich da auch sehr, sehr positiv in Anführungsstrichen zu äußern.
Und es ist ja nicht nur er, der da eine sehr, wobei es ist
er hat ja
eine eigene Meinung. Er hat eine,
ich gebe ihm ja recht.
Er hat das eine Meinung auch, zu dem Thema.
Ja.
Er liegt mit sehr vielem, denke ich mal, auch richtig, was das Aufzeigen einfach der Problematik gerade für die kleineren Künstler betrifft.
Genau.
Das ja, aber obwohl, er hat ja auch da einen richtigen Ansatz. Man muss halt eine bessere Lösung finden oder eine bessere Aufteilung. Gerade wenn man guckt, welche Betriebsergebnisse alleine Spotify fährt und wie viel da beim Künstler ankommt. Da ist wirklich noch Arbeit definitiv gefordert, ja. Und das zieht sich ja im Prinzip durch alle Streaming-Dienste durch. Der eine zahlt ein paar Cent mehr, ja, der andere ein paar Cent weniger. Aber trotzdem, ja, da ist noch noch viel Luft, denke ich, nach oben. Ja. Und was man auch sich da auf jeden Fall überlegen muss, ist so ein 10er ja, oder 13 ja, Euro oder je nachdem, ja, bei welchem Musik- oder Streaming-Anbieter du bist. Und steht das im Verhältnis zu dem, was du an Angebot einfach kriegst?
Ja.
Weil du bezahlst ja im Prinzip eine CD im Monat. Und kannst ja auf alles zugreifen, was da wirklich verfügbar ist. Das ist nicht alle Musik, die auf der Welt existiert, klar. Aber es bildet ja zum Großteil doch mal das ab, was zumindest mal im Radio läuft, um es so einfach zu sagen. Und da ist echt die Frage, inwieweit, also für mich ist das ein super Schnäppchen. Für den Preis von einer CD kann ich alle Musik hören, die ich mag.
Wenn ich bedenke, was ich zu meiner Jugendzeit für CDs ausgegeben habe.
Ja, definitiv.
Ne? Und da war ich ja nun auch nicht gerade derjenige, der da richtig viel aus, aber man hat im Monat, denke ich, so 60, 70 Euro oder D-Mark für CDs ausgegeben. Das kam schon zusammen. Und ich hatte Kumpels, Freunde, Bekannte, die noch wesentlich mehr dafür ausgegeben haben. Aber da habe ich mir dann irgendwo auch ein Limit gesetzt. Gab natürlich auch Monate, da hat man sich gar nichts gekauft. Dann gab es vielleicht noch Monate, da hat man sich das Doppelte gekauft.
Ja, das ist halt immer die Frage, wann wurden auch welche, oder wann kamen welche Releases raus? Weil, wie gesagt, ich bin ja relativ offen, was die Genres betrifft. Und habe da ja dann, da hast du ja dann die Problematik, ja, da kommt ja hier, da kommt das raus, da kommt das raus. Dann hast du auf einmal in einem Monat, wo halt 7, 8, 9 Releases waren, ja, und dann hast du auch schon überlegt, ja, welche in diesem Monat, welche nächsten Monat, ja, weil du willst ja auch nicht, oder du kannst, was heißt will, aber du kannst ja auch nicht hingehen und kannst dir mal so 12 CDs auf einmal kaufen, ja. Das klar, könntest du vielleicht machen, aber das ist ja dann auch wieder Geld, ja, was du da rausgehauen hast. Und deswegen, und diese Relation halt im Vergleich zu dem, was man heute für Streaming bezahlt, macht mich da vielleicht unbeliebt, aber ich finde das eigentlich zu günstig. Klar, wenn du sagst, wenn du jetzt zum Beispiel 19 bezahlen würdest oder vielleicht auch 29 im Monat, wie viel kommt dann tatsächlich auch mehr beim Künstler an?
Das ist
Weil
die Frage, ob
dann
auch wirklich eine Gerechtigkeit stattfindet oder ob sich dann Spotify einfach nur wieder die Taschen voll macht. Ne?
Ob das irgendwo in der Verwaltung einfach landet, ja, beziehungsweise in den Bonusausschüttungen halt für irgendwelche Manager, ja, weil das ist ja auch nicht Sinn und Zweck.
Oder
ich bin bereit, mehr zu zahlen, weil für mich, wie gesagt, auch da eigentlich mehr Wert oder ich mir wesentlich mehr raushole als das, was ich bezahle. Allerdings unter der Prämisse, dass halt auch beim Künstler einfach mehr ankommt.
So ist es. Das sehe ich genauso.
Und nicht nur bei den Jay-Zs und Beyoncés dieser Welt.
Oder bei den Taylor Swifts.
Weil der Schlüssel die sowieso schon bevorzugt, ja. Sondern dass dann auch wirklich bei den anderen halt einfach mehr rauskommt, ja.
Ja, so ist es. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch nochmal zum Schluss über das Gadget der Woche
sprechen. Oh ja, das hätte ich fast vergessen.
Genau. Ja, das könnte auch ein bisschen länger heute gehen mit dem Gadget der
Woche. Oje, siehst mal, so, dann haben wir eben noch so...
Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig, weil da gibt es eine kleine Story zu, würde ich sagen. Und das sollte man auch so ein bisschen erklären, warum ich gerade über dieses Gadget oder über diese Produktreihe sprechen möchte. Es ist nämlich eine ganz neue Produktreihe aus dem Hause Yama. Da geht es nämlich um die Produktreihe TN05. Immerhin wird es jetzt ein bisschen kürzer, was die Produktbezeichnungen betrifft, zumindest was die Kategorie betrifft. Wenn man sich die genaueren Geräte anschaut, wird es dann genau wieder so kryptisch. Aber die Produktreihe heißt TN05 und das ist die neue LFD-Reihe, Large Format Display. Die gibt es in 65, 75 und 86 Zoll, also schon ordentlich groß. Und bevor wir über die Features oder über ein Kernfeature sprechen, möchte ich noch über eine Beobachtung sprechen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe in dem Bereich. Konferenzraumsysteme, Displays, die an der Wand hängen, bei den verschiedensten Einrichtungen, sei es im universitären Bereich, sei es bei kleineren, bei größeren Firmen etc., da habe ich in den letzten Jahren schon eine Menge gesehen. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, das, was ich dort gesehen habe, das war, dass die Geräte sehr, sehr, sehr lange an der Wand hängen. Bedeutet, alles andere, was performanceabhängig ist, was leistungsabhängig ist, wie Rechnersysteme etc., das wird sehr, sehr schnell ausgetauscht. Aber wenn es um ein Display geht, dann hängen die Geräte teilweise dreimal so lange an der Wand wie die jeweiligen Rechner, die man benutzt. Das zieht sich natürlich auch durch den Bereich der Desktop-Systeme, auch der normalen TFT-Displays, die man am Arbeitsplatz hat, die stehen teilweise mindestens eine Generation länger als der jeweilige Rechner. Das ist so meine Beobachtung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Das ist bei den Office-Geräten nicht so wichtig, weil die zu 99% keine Betriebssysteme installiert haben. Aber bei den Konferenzraumsystemen ist es ein Sicherheitsproblem oder kann es ein Sicherheitsproblem sein, weil da teilweise Android drauf läuft und je nach Hersteller ist es auch so, dass diese Geräte sehr schlecht abgedatet werden oder der Hersteller nicht immer nachkommt oder nicht auf dem aktuellsten Stand ist, was das Updaten der jeweiligen Betriebssysteme beanlangt. Und der zweite Punkt ist, dass die Probleme auch hausgemacht sind. Die werden von den jeweiligen Systemadministratoren sehr stiefmütterlich behandelt. Vielleicht kümmert sich da auch gar keiner um die Updates und da hängen potenzielle Sicherheitsrisiken an der Wand. Bedeutet, man kann halt Sicherheitslücken ausnutzen, um dann in das Firmennetz reinzukommen etc. oder um Daten abfließen zu lassen und so weiter und so fort. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie das jeweilige Sicherheitssystem dahinter aufgestellt ist. Aber je kleiner das Unternehmen, erfahrungsgemäß, je schlechter ist die Sicherheitsstruktur, die dahinter steht. Und wenn man quasi da das Problem an der Wurzel packen kann und einfach ein LFD-Display rausbringt oder ein Konferenzraumsystem rausbringt, was gar kein Betriebssystem hat, dann hat man ja schon mal ein riesengroßes Sicherheitsproblem eliminiert. Und das ist nämlich der Dreh- und Angelpunkt bei der neuen TN05-Serie, weil sie bewerben es als OS-frei, also Operating System-frei oder Betriebssystem-frei. Und der nächste Satz, der mir sehr gut gefallen hat, natürlich dann auch Android-frei. Da ist kein Betriebssystem drauf. Bedeutet, man hat die volle Kontrolle über das System und man muss es dementsprechend nicht updaten. Also da hat man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, absolute Kontrolle über das System und nicht den Managementaufwand der jeweiligen Systemadministratoren. Das zieht zum Beispiel auch mit sich, dass man da keine Konnektivität nach außen hat bezüglich WLAN und Bluetooth. Die zwei Faktoren hat das Gerät auch nicht. Dennoch haben wir halt zwei LAN-Ports. Man kann das System natürlich auch in die jeweilige Netzwerktopologie mit einbinden, gar keine Frage, weil wir haben natürlich diese Sicherheitsgeschichten gelöst, indem wir halt keine Betriebssystem oder gar kein Betriebssystem auf dem Ganzen haben. Und es ist nicht nur für sicherheitskritische Umgebungen interessant, wie zum Beispiel Banken oder Behörden oder vielleicht sogar in Verteidigungsorganisationen, sondern es ist überall da interessant, wo man im Netzwerk arbeitet, sei die Firma auch noch so groß oder noch so klein, egal, überall dort, wo man nach außen eine Anbindung hat, wo man ein Netzwerk aufgebaut hat, ist es interessant, Sicherheitsrisiken zu minimieren oder sogar zu eliminieren. Und da kann man halt bei solchen Dingen anfangen, indem man halt ein LFD-Display einsetzt, was gar kein Betriebssystem hat. Ja, das so als Kernfeature oder als das, was oder wo man eigentlich den Hauptaugenmerk drauf gelegt hat auf das Thema Sicherheit. Dennoch sind andere Dinge nicht ins Hintertreffen geraten, wenn wir jetzt mal über die Leistungsdaten sprechen. Wie gesagt, die Zollzahl habe ich gerade angesprochen, 65, 75, 86. Wir haben hier einen USB-C-Port für Daten- und Stromversorgung. Stromversorgung läuft maximal über 65 Watt. Wir haben hier zweimal HDMI, ein Displayport zwei Displayports in dem Fall. Und wir haben sogar einmal einen analogen VGA-Port. Und das ist ja gar nicht mal so unentscheidend, weil es ist ja auch bei vielen Unternehmen der Fall, warum lassen sie diese alten Displays an der Wand hängen? Weil dieses alte Display noch einen VGA-Port hat und weil man halt auch mit vielen alten Geräten dran gehen kann. Und deswegen hat sich Yama und wahrscheinlich auch noch andere marktbegleitende Unternehmen dazu entschlossen, noch einen VGA-Port in doch moderne Technik zu implementieren. Wir haben hier ein reaktionsschnelles IPS 4K Multi-Touch-Panel. Das heißt, wir haben ein Touch-Panel. Und das ist ein extrem genaues Touch-Panel. Wir haben hier eine 1 mm Touch-Genauigkeit. Wir haben hier eine Handballenerkennung am Display. Wir haben hier eine Anti-Glare-Beschichtung und eine antibakterielle Beschichtung. Das ist ja auch ganz interessant, wenn man auf dem Gerät rumtatscht oder irgendwelche Anmerkungen macht auf dem Gerät mit den mitgelieferten Pencils. Hier werden 4 Pencils mitgeliefert. Dann ist es ja auch interessant, dass die Beschichtung antibakteriell ist, dass sich da keine Bakterienherde oder Keimherde auf dem Display bieten oder entstehen können. Nicht bieten, sondern entstehen können. Im Lieferumfang ist eine Wandhalterung enthalten, eine Webcam-Halterung und man hat ja auch ein bisschen was getan, was die Lautsprecher anlangt. Wir haben hier 2x20 Watt an Bord, das ist schon mal ordentlich und wir haben ja auch einen 20 Watt Subwoofer an Bord. Picture-in-Picture-Funktion und Picture-by-Picture-Funktion sind, denke ich, obligatorisch. Das ist natürlich auch dementsprechend dort verbaut. Ja, finde ich persönlich einen guten Ansatz, dass man hier auf die Sicherheit, auf den Bereich Sicherheit ein großes Augenmerk legt. Und wir wissen ja alle, dass gerade so in diesen ganzen Geräten, gerade in den Geräten, wo jetzt irgendwo Android draufgeschmiert wird oder diese Embedded Systems nicht immer die aktuellsten Updates angeboten werden. Das ist ja nicht nur bei den Konferenzraumsystemen der Fall, sondern auch bei anderen Produkten, wo irgendwo Embedded Systems verbaut sind. Und das kann man, wie gesagt, eliminieren. Keinen Verwaltungsaufwand, keinen Managementaufwand, keine Sicherheitslücken und dementsprechend auch Kostenersparnisse. Weil über das Ding muss man sich halt keine Gedanken machen. Ja, das dazu. Interessanter Ansatz. Und ich habe festgestellt, nachdem ich mal so ein bisschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt habe, zumindest diejenigen, die so ein bisschen was mit Konferenzraumsysteme zu tun haben, dass denen das noch gar nicht so bewusst gewesen ist, dass es jetzt von Yama da was ganz Neues gibt, was OS-free unterwegs ist. Ja, das ist mein Tipp der Woche. Jetzt ist der Thomas eingeschlafen.
Nee, der ist nicht eingeschlafen, der hatte sich dumm gestellt, damit er nicht dumm reinredet.
Ach so, das machst du aber sehr selten, dumm reinreden.
Das war genau der Witz an der Sache.
Ja. Nein, ich dachte, du hast dich jetzt eingelesen in die Thematik OS-freie Displays.
Nee, aber das macht definitiv Sinn. Ich hatte mir ja den Link mal angeguckt, den du hier reingeworfen hast. Und als ich da gesehen habe, Android-frei, habe ich gedacht, definitiv, ja. Also das in dem, in der Arbeitsumgebung macht das definitiv Sinn.
Ja, und es ist ja auch wirklich so der Fall, die Dinger hängen sehr lange dort an der Wand. Das ist jetzt ja nicht, dass man das permanent updatet. Da werden ja teilweise sehr, sehr alte Dinge, Displays mit durchgeschliffen. Das Phänomen haben wir nicht nur bei diesen Konferenzraum-Displays, sondern auch bei Beamern. Also ich habe da Beamer gesehen, mein lieber Herr Gesangsverein, was da für alte Beamer unter der Decke.
Ja, das ist ja das, was hängen, wir auch schon gesagt hatten, ja, in Bezug auf die Ausstattung bei den MacBook Pros, als da der HDMI wieder eingezogen ist und so weiter.
Ja, ja.
Wo wir gesagt haben, dass teilweise da ja du trotzdem noch einen Adapter brauchst, weil es noch Beamer gibt, die teilweise nur mit VGA Anschlüssen irgendwie überzeugen wollen. Ja, wo es dann wirklich schon eine Zeit ist, dass man sich da mal Gedanken machen sollte über eine Neuanschaffung, weil der ist dann doch ein bisschen in die Jahre gekommen. Also.
Und bei den Beamern ist es nicht so relevant, weil die zu 99% kein eigenes Betriebssystem haben. Und je älter sie natürlich sind, umso weniger haben sie auch ein Betriebssystem drauf. Aber bei so alten Displays.
In einem Firmenumfeld macht Smart definitiv keinen Sinn, weil je nachdem, okay, du musst sie nicht ins Netz hängen. Das ist ja schon mal die eine Sache, würde ich definitiv sowieso nicht machen.
Ja.
Dann hat sich das Funken nach außen oder das Mitlesen teilweise, was ja hier gerade Smart TVs etc. machen wegen Werbung etc., ja, dass sie da gucken oder Content Recognition machen und so ein Kram, hätte sich eher erledigt, wenn das Gerät nicht im Netz hängt.
Problem, du kannst aber noch Angriffsvektoren über Bluetooth, über WLAN, USB-Ports, genau, du kommst über andere Dinge in das System hinein. Und wie gesagt, je älter so ein Android-System ist, je mehr Lücken sind natürlich bekannt und je mehr Sicherheitsrisiken hast du letztendlich.
Und wie gesagt, es gibt ja dann den einen oder anderen, ja, der ja die Anweisung der IT dann vielleicht nicht ganz so befolgt und das Ding vielleicht doch mal ins WLAN hängt. Weil er dann nämlich da drauf Fußball gucken will oder so ein Kram, ja, weil es ist ja eine große Klotze, ja, und die WM läuft ja leider zu Zeiten, ja, eventuell, wo du noch im Büro sitzt, ja, und dann trifft man sich vielleicht doch zum Public Viewing im Konferenzraum. Wie gesagt, das am besten von vornherein gleich ausschließen, solche Möglichkeiten. Wenn der seine eigene Box mitbringt und da per HDMI dranhängt, ja, und dann sein Apple TV da nutzt, um irgendwas, okay, kann er machen, ja. Aber das hat ja nichts mit meinem Fernseher zu tun, beziehungsweise ist ja die Frage, ob er da nicht schon wieder gegen andere Arbeitsanweisungen bestößt, ja. Aber man muss es, wie gesagt, mit so einem Gerät definitiv nicht irgendwo herausfordern, ja.
Ja, aber wie gesagt, hier hast du ja das Problem an der Wurzel gepackt und du kannst es ja gar nicht infiltrieren, das System, weil du hast ja gar nicht die Möglichkeit dazu.
Ja.
Ne? Und das, was entscheidend ist für so ein Konferenzraumsystem, Touchfähigkeit, Pencil-Konnektivität, die hast du ja trotzdem alle, die Annehmlichkeiten sind ja trotzdem alle enthalten, aber du hast halt nicht das Risiko der veralteten Android-Software und du hast halt einen Angriffsvektor weniger oder du hast jetzt halt nach meiner Meinung gar keine Angriffsvektoren mehr in dem Bereich. Ja, so ist es. Und man muss ja auch immer mit der schlecht aufgestellten Topologie des Netzwerkes rechnen. Das heißt, auch wenn du jetzt das Ding ins Netz hängst und der RJ45-Port ist so konfiguriert im Konferenzraum, dass er offen ist, du musst ja immer davon ausgehen, dass du da jemanden hast, auch wenn da steht, steck das jetzt nicht in die Dose und verbinde den nicht mit dem Netzwerk, dass es trotzdem jemand tut. Und dann kommt der zweite Punkt, dass die Firewall ist schlecht konfiguriert oder es existiert noch nicht mal eine Firewall in dem Unternehmen. Also hier greift man nach meiner Meinung das Problem an der Wurzel und das ist eine ganz tolle Lösung. Weil es gibt schon genug Sicherheitsprobleme. Da muss man jetzt nicht noch ein zusätzliches haben in Form eines Konferenzraumsystems. Gut, also schöne Idee. Von daher schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, sind wir doch am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ja, endlich mal wieder im alten Zeitschema. Gut, dann würde ich sagen, Thomas, wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss. Jo,
tschüss.